Hallo und herzlich willkommen zu Metrolaut, die Folge 11. Mein Name ist Jonathan Nebel und hier neben mir sitzt Kalle Kornblum.
Schönen guten Abend.
Und wir haben heute Abend einen Gast.
Ein Stargast.
Und zwar, das ist Ronny vom Kraftfuttermischwerk.
Hallo. Ronny, das Kraftfuttermischwerk, oder?
Der Artikel ist nicht ganz unwichtig, ja.
Das Kraftfuttermischwerk.
Ja.
Wie kam es zu dem Namen?
Ich habe gewusst, dass diese Frage kommt.
Und hast dich trotzdem nicht darauf vorbereitet.
Nee, ganz einfach. Wir haben früher, also als wir damals angefangen haben, dieses Musikprojekt zu machen, waren wir 4, 5, 6, 7, 8 Leute und sind alle in einer Kleinstadt groß geworden, Teltow, im Schatten der Mauer, wie ich so gern sage. Und da war halt einer der größten Arbeitgeber das Kraftfutter Mischwerk und die hatten ein super schönes Logo, so eine Ehre. War damals auch so ein bisschen unser Begleiter als Logo für die Musikkiste und da kommt der Name her.
Ist aber nicht die Rykana, oder? Da draußen, wenn man rausfährt, die Frankfurter Allee raus, kommt so ein Industriegebiet, ein altes,
nee, Teltow ist Teltow ist Zehlendorf, Lichterfelde, da unten die Ecke, also im Süden von Berlin. Und da kommt halt der Name her und weil der schon irgendwie so passend immer war für das, was wir gemacht haben, habe ich den dann auch behalten, nachdem sich nach und nach die Leute so ein bisschen abgekapselt haben, musikalisch.
Und hast du jemals die ersehnte Abmahnung bekommen, die man ja als Blogger sucht, um den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern?
Nee, bisher nicht. Das ist auch echt so ein bisschen meine Angst. Und wenn ich jeden Morgen oder Mittag, wenn ich am Briefkasten gehe, denke ich, heute ist es soweit.
Jetzt haben sie mich.
Ja, weil
jetzt pflichtet alles auf.
Weil mein Blog halt wirklich danach schreit, da irgendwie mal so, also ist auf jeden Fall in dem Risikobereich, was Abmahnung betrifft, aber ich hatte bisher immer Glück. Ich hoffe, das bleibt auch so. Weil ich spare mir lieber das, also ich spare mir lieber den Beitrag über die Abmahnung und somit auch die Kosten und dann verzichte ich halt auch lieber auf diesen zweifelhaften Fame, den man durch so eine Abmahnung kriegen könnte.
Aber hast du noch nicht bekommen, oder?
Nee.
Noch nie
einen? Noch nie.
Mann, ey.
Ja, müssen wir mal was Metronaut machen. Auch noch nicht.
Ne? Sag mal irgendwas.
Ich glaube, das rockt doch ja nicht mehr so. Ich glaube, vor 4, 5 Jahren war das ein ganz großes Ding. Und dann, also alle großen Blogs haben ihre Abmahnung quasi gehabt und haben die auch alle blockt und dann war riesen Terrar und huhuhu. Und ich war eigentlich immer ganz froh, da außen vor bleiben zu können.
Und dann hat René irgendwie mit Nerdcore die Krone.
Ja, der hat die richtige Punkrock-Nummer durchgezogen.
Der hat damals, um das hier unseren ungebildeten Hörern zu vermitteln, der hat damals eine Abmahnung bekommen, nicht drauf geantwortet und letztendlich hat dann die Firma, die ihn da abgemahnt hat, seine Domain gepfändet und darauf dann irgendwie so ein Hasstext veröffentlicht, so hier, da könnt ihr mal sehen, was passiert, wenn ihr euch mit uns anlegt, dann gehört uns eure Domain. Und dann hat René eine relativ große Solidaritätswelle aus dem Internet erfahren und ich glaube irgendwie nach ein paar Tagen hat er seine Domain ja dann auch zurück, ne?
Ja, die liegt aber immer noch brach. Also es ist nur ein Redirect
auf ja, so
Crackerjack.
Und Crackerjack, ja. Nerdcore war das, genau.
Ja, ja, ich glaube, dass diese Abmahnungsgeschichte auch eine Sache ist, dass die großen Blogs, die kriegen dann die Welle hin und ich glaube, die ganzen armen Kleinen, die sowas abbekommen, die hängen dann da mit der Abmahnung.
Und zahlen und können nicht die Solidaritätswelle.
Ja, also kann ich halt nicht beurteilen. Ich weiß halt, dass Pantoffelpunk irgendwie vor ein paar Monaten auch, da hatte irgendwie ein Foto genommen, was unter Creative Commons License irgendwie stand und hatte da aber nicht ordentlich verlinkt und hat dann auch die Abmahnung bekommen und hat dann aber gesagt, okay, ich hab Scheiße gebaut, ich bezahle das. Und damit war das Ding, glaube ich, auch gegessen. Also man kann da auch locker mit umgehen.
Ja.
Denke ich mal.
Gesundheit.
Danke. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, dein Grüppchen, das war die Musik.
Mhm.
Und du machst seit Ende der 90er Jahre elektronische Musik.
Mhm.
Erzähl mal.
Ja, also wir sind damals irgendwie Anfang, Mitte der 90er, 93, 94 irgendwie auf Techno gekommen, waren halt auch in dem Alter, wir waren alle 17, 18 Jahre alt. Und nachdem die Mauer gefallen war, wo halt schon ganz viel freie neue Möglichkeiten irgendwie entstanden sind, haben wir uns halt auch gedacht, das können wir noch musikalisch ausprobieren und das war dann halt Techno und das waren halt die alten Läden wie E-Werk, Matrix, Tresor, also nicht ganz die erste Generation von den noch älteren und sind dann quasi jedes Wochenende da irgendwie feiern gegangen, bin dann auch nach Berlin gezogen, um das nicht ganz so weit weg zu haben Und dann haben wir angefangen, halt Platten zu kaufen und Plattenspieler zu kaufen und so ein bisschen diese DJ-Kiste zu machen. Und dann irgendwann kam ein sehr guter Freund von mir damals mit so alten analogen Geräten an, eine Roland TB-303 und eine TR-808. Also die Ursprünge, womit man ursprünglich mal Techno gemacht hat. Da
das sind Synthesizer.
So. Genau, also es ist ein Warmcomputer und ein Bass-Synthesizer. Und hat Anfang der 90er mitunter erreicht, um damit irgendwie ein Stück zu machen, die zwei Dinger. Ja, und dann haben wir halt angefangen, die zu sammeln. Dann habe ich noch einen Sampler gekauft, einen alten, und noch einen Synthi dazu und dann irgendwie noch so eine Groovebox. Und dann haben wir uns so 97, 98, als alle angefangen haben, PCs zu kaufen, haben wir uns einen Atari ST gekauft, weil wir halt wussten, damit hat man das ursprünglich gemacht, und haben dann quasi diese Geschichte des Technos für uns nochmal neu durchgefummelt. So hatten dann ein riesengroßes Studio mit einem 48-Kanal-Pult und was weiß ich nicht. Halt. Ja, war halt immer ein bisschen übertrieben. So.
Ja, wie sich das für ein ordentliches Hobby gehört.
Ja, so haben wir das halt gemacht. Aber wir haben halt auch kein HD-Recording oder so ein Quatsch gemacht. Wir haben das halt auf Tapes aufgenommen und auf Minidisc. Also einfach nur, um das so für uns zu haben. Und so wirklich halbwegs semi-professionell ist es dann erst nach der Jahrtausendwende geworden, wo man sich dann wirklich einen anständigen Rechner gekauft hat und HD-Recording machen konnte und die Software halt auch dazu hatte. Und dann hat sich peu à peu das Studio auch so aufgelöst.
Wurde wieder alles, der ganze Schrott wieder verkauft auf eBay für die nächste Generation.
Na, ich habe so ein paar Sachen. Also ich habe auf jeden Fall so ein ganz kultes Effektgerät, so ein Bandecho von Pearl. Das habe ich behalten, und ja, den Atari habe ich noch stehen. Ich weiß nicht, ob der noch läuft. So mit originaler Cubase-Lizenz. So was hat man sich damals noch gegönnt. Und ja, das steht da halt so rum. Aber wenn ich Musik mache, ist das natürlich optimal, wenn du deinen Rechner hast und deinen Controller und vielleicht noch ein Effektgerät extern, und dann reicht das aus.
Echt, das hat Atari, Cubase gab es schon für den Atari.
Ja, aber nur MIDI. Also Audio musste dann rausgeschliffen werden. Also du hast halt den Atari gehabt als...
Stimmt, der hatte MIDI-Ports.
Genau, genau. Hast du als, deswegen haben wir den damals gekauft. Hast du halt als Sequencer gehabt, und dieses MIDI-Signal ging halt raus an die externen Synthesizer und Geräte, und dann hast du von da in den Mischpult geschleift und dann irgendwo zum Aufnehmen wieder hin.
Und dann warst du letztendlich dann beim Tape.
Genau, richtig.
Ja, und jetzt bist du... inzwischen, glaube ich, ein sehr bekannter Blogger, glaube ich, mit deinem Blog so.
Ja, also mein Blog auf jeden Fall ist relativ bekannt.
Das ist ziemlich gut besucht. Und Mucke wird da auch immer, also du machst ja auch, weiß nicht, deine Mucke ist irgendwie relativ gut präsentiert, irgendwie so eigene Musik. Aber du bist ja auch immer so Soundcloud-Sachen, neue Sachen gefunden und so verlinken. Ich glaube, so typisch, wie würde man dein Blog-Konzept beschreiben? Eigentlich so dieses typische... Katalysator oder Kurator oder weil du ja viel verlinkst, ne? Also eigentlich wenig. Du schreibst ja gar nicht, oder?
Also ich habe mal so angefangen, aber irgendwann dachte ich mir, will kein Mensch lesen. So, ist halt auch so mein Verhalten, wenn ich heute auf Blogs sehe, gibt halt wenige, die wirklich gute lange Texte schreiben, und viele langweilt mich einfach. Und das will ich halt auch nicht sehen oder irgendwie drüber nachdenken müssen oder wie auch immer. Und ich verstehe das halt schon so. Also ich sammle halt einfach all die Sachen, die ich furchtbar geil finde. So, ob das nur Bilder sind oder Musik oder Videos, also alles, was halt so kommt. Und das muss mich halt wirklich außerordentlich ansprechen, und dann kommt das darin. Es ist quasi eine Sammlung meiner persönlichen Vorlieben. So. Und bei Musik ist halt einfach, finde ich halt ganz großartig, das ist halt irgendwie so ein Träger meines Blogs, dass du halt tatsächlich auch Musik, die nicht sonderlich populär ist, irgendwie bringen kannst, und du weißt, irgendwo da draußen gibt es Leute, die das geil finden. So. Ja. Und das ist halt, ist auf jeden Fall ein Konzept von mir, dass du halt wirklich außerordentlich unbekannte Künstler, die kriegst du irgendwie einen Soundcloud-Link, der hat 90 Plays, und du guckst nächsten Morgen und der hat 1500 oder so. Das ist halt großartig für die Künstler, also weil manchmal sitzen die in Chile, Russland, hast du nicht gehört, irgendwo in der Welt. Und die machen halt einfach großartige Sachen und müssen das nicht auf CD pressen, um damit irgendwie ein bisschen Fame einzusammeln oder so, sondern wenn die da irgendwie aufs Blog kommen, dann haben die einen Namen. So, auch wenn es nur ein kleiner ist erstmal. Aber das finde ich halt ganz großartig, und die gehört halt auch zum Konzept. Also ernst bestimmte Musik zu bringen, die hoffentlich, also klar kann das auch populärer Natur sein, wenn das gut ist, aber im Regelfall versuche ich halt schon irgendwie Sachen zu bringen, die eher underground-lastig sind.
Und die Leute, die treten die dann in Kontakt mit ihr? Also da ist ein chilenischer Musiker und du verlinkst und die melden sich? Oder?
Also ist halt so, dass ich am Tag so 10, 15, 20 Mails kriege. Also jetzt nicht nur Mucke, also auch Video und Bilder und guck mal hier mein Konzept und da, hier und da. Und viele Musikmixer von irgendwelchen Leuten, die warum auch immer irgendwie auf mich gestoßen sind. Und suche aber auch viele Sachen selber, so bei Soundcloud oder so.
Blogrebellen. Kennst du auch. Hm. Du hast ja, weiß ich, gehst du mal manchmal so zu diesem Tasse Bier-Ding und so, weil das ist jetzt so das nächste, was mir irgendwie einfällt, so, die ja auch sowas ähnliches eigentlich machen, ne? Mhm. Viel raussuchen, viel auch selber machen, Marinelli und ich weiß gar nicht, Tarnit ist ja auch häufiger mit denen irgendwie mal. Was machen die da mit Setchmo, diese Echo-Chamber?
Genau. Und so? Es ist eigentlich Setchmo sein Baby, aber die haben das halt gehostet, dass der Livestream immer so funktioniert, glaube ich, haben die dazu übernommen.
Diese die Echo-Chamber.
Echo-Chamber, genau. Hm? Mhm. Die Spliff-Therapie von Donnerstagabend. Großartiger Typ, großartige Show und wäre eigentlich ein Typ, den ich mir im Radio wünschen würde. Also wo ich dann halt so sagen würde, ja, da sind meine GZ-Gebühren gut angelegt, aber das ist ja nicht so der Fall, leider.
Ja, aber das ist vielleicht auch, also was mich in dem ganzen Netzding fasziniert, ist eben das, genau, du kannst irgendwelche Leute, die unbekannt sind und du kannst da so eine Art Gegenmedium machen oder dein Medium, was du gut findest und da so Lücken füllen, dass das dann irgendwie...
Klar, klar.
Vor allem nicht nur eine Lücke füllen, sondern auch echt einfach mal merken, so geil, nicht nur mein ausgefallener Geschmack und ich finde da Dinge, sondern auch irgendwie, ja, ich mache einen Blog, was größtenteils nur die Sachen anderer Leute zeigt und das hat einen riesen Anklang. Also mein, nicht nur mein Geschmack ist gut, sondern da gibt es auch echt Leute da draußen, die den...
Das ist was ich bis heute wirklich überraschend finde. So, weil manche Sachen sind irgendwie schon sehr speziell, weil sie mitunter einfach zu kitschig sind oder mitunter auch zu radikal politisch, will ich mal so sagen. Also gerade was so Bilder, Street Art und auch Videos betrifft, bin ich da, hänge ich mich da meist ziemlich weit aus dem linken Fenster. Und das zieht immer einen Haufen Vollidioten an, aber es gibt halt auch viele Leute, die das ähnlich sehen. Und das finde ich halt sehr überraschend auch bis heute.
Vollidioten, hast du, was meinst du mit Vollidioten? Trolle oder was, was?
Ja, naja, ab einer bestimmten Lesezahl hast du die regelmäßig, ja. Aber ich bin da mittlerweile ziemlich locker geworden. Also ich bin im Internet im Forum groß geworden. Das war so meine erste interaktive Internetkiste und da ist man relativ abgehärtet, was das Trollen betrifft. Erstmal, weil man das von der Pike auf lernt in so einem Forum. Also du weißt halt genau, ein Account macht keinen Sinn, du musst mindestens Dreier haben und wenn du mal ein bisschen Pfeffer willst, musst du dich halt aus und wieder einloggen. So. Also ich weiß halt schon so, wie das so funktioniert und bin da relativ verlassen geworden. Also wenn du so Video hast, so Polizeiprügelvideos oder so, weiß ich, den bringst du, sagst da nicht viel zu und dann guckst du am besten 2 Wochen ja nicht rin, weil sonst brauchst du deine Herztropfen, weil so viel Bullshit, den viele Leute da so hinterlassen und überlastet meist anderen, dann mit denen zu diskutieren.
Ja, ist auch einfacher.
Ja. Ja, ist auch einfach zu aufregend und das Problem ist halt, und das ist halt im Netz halt auch so, du redest halt einfach gegen Wände. Also du kannst Leute, manche Leute wollen auch ja nicht überzeugt werden, die wollen halt andere überzeugen, die wollen auch nicht zuhören, sondern die wollen irgendwie für irgendwen Überzeugungsarbeit leisten, wenn es für sich selber sein soll und das ist mir zu anstrengend.
Hm. Ja, da hat man keine Zeit zu. Ja, die Trollsache ist ja gerade eigentlich relativ groß, auch so mit, also ich, was ich ganz witzig finde, eigentlich die Piratenpartei, die wird ja gerade unglaublich getrollt von den Medien. Mhm. Die haben das jetzt auch irgendwann gecheckt, ne? Die, ich meine, die können jetzt da irgendwie irgendein Vollidiot twittert wieder irgendwas, irgendein Pirat mit 90 Followern, zack, und dann Spiegelseite 1 irgendwie hier, der kotzt oder so.
Ne? Seit 14 Tagen, immer Spiegelseite 1, immer irgendwas mit den Piraten. Hm?
Erstaunlich.
Aber ja, ein bisschen nervig auch irgendwann.
Aber ich glaube, das wird letztlich auf Dauer wird das ja abhärten und dann, also ich glaube, dass das nicht lange zieht, diese Skandalisierung. Bei anderen Parteien findest du die nicht, weil die nicht so online unterwegs sind. Und da kannst du auch nicht diese Datenspuren verfolgen und sagen, oh, mit 16 hat irgendwie der gesagt, das und das. Irgendwie.
Ja, also wie gesagt, das wird halt auch einfach irgendwann langweilig. Kein Mensch will wissen, wer welchen Rotwein trinkt Samstagabend und ob der jetzt von Kinderhänden irgendwo in Bangladesch gepflückt wird, was natürlich Bullshit ist, weil da nicht so viel Rotwein wächst, aber nur mal so als Vergleich. Irgendwann interessiert die Leute nicht mehr. Und es gibt halt immer so eine Peaks, das war ja bei Fischer damals so, als dann irgendwie rauskam, der hat mal Steine auf Polizisten geschmissen, aua, aua.
Hat der das überhaupt gemacht?
Ich weiß nicht. Ja, hat er Putzgruppe und so.
Pfui, ja, ja. Pfui geil. Ja, wenn man ihn fragt, hat er das nicht getan. Er hat nur gezogen und nicht inhaliert. So war ja sein Statement, so um mal bei Clinton zu bleiben. Er hatte wohl den Stein in der Hand, aber er hat den nie geworfen. So, wenn ich mich recht erinnere, hat er sich irgendwie so da rausgeredet. Und das hat natürlich auch für einen kurzen Skandal gerade unter Konservativen irgendwie gesorgt, aber im Endeffekt ist man relativ abgehärtet.
Glaube ich auch, dass das, also ich glaube, dass diese Skandalisierung bei den Piraten letztlich nicht.
Das bei den Piraten wird es irgendwann langweilig, aber als grundsätzliche politische Kultur betreibt das doch die Bild-Zeitung seit Jahrzehnten.
60 Jahren am Mai jetzt.
Hast du den schon einen Brief geschrieben?
Nein, natürlich schreibe ich den keinen Brief.
Ich habe das heute hier, müssen wir auch verlinken, Campact hat da echt eine ganz geile Aktion. Kannst halt irgendwie, meldest dich an und sagst irgendwie, hier will ich nicht haben, dann schicken die für dich die E-Mail dahin. Und dann kommen sie direkt irgendwie zu so einer Spendenseite und sagen irgendwie, ja, hier, gib uns Geld. Und zwei Drittel davon gehen ans Bildblock. Mhm. Bildblock, diese ehemals nur auf Bild, inzwischen aber auf alle möglichen Dinger fokussierte
Medien-Schelte-Block,
irgendwie immer so, was die alles falsch geschrieben haben. Und genau, zwei Drittel gehen ans Bildblock, ein Drittel irgendwie an Campact. Und ab 5 Euro kriegst du einen Aufkleber, hier keine Bild. Und dann kannst du halt nochmal zur Unterstützung
also,
den Aufkleber in deinen Briefkasten machen.
Aber damals hat man die Autos angezündet. Also ich will das nicht werten, aber kann man sich überlegen, was jetzt effektiver war oder ist oder wie auch immer.
Ja, nee, also ich halte das auch für einen ziemlichen Nebenschauplatz.
Also, ist halt auch immer so ein Ding, Bildbashing ist ja gut, macht ja auch Sinn und macht ja auch Spaß, aber was ich immer so als Problem sehe, ist, dass selbst die Bashenden da ja irgendwie noch so ihren Sirup da rausziehen. Also kein Mensch würde sich für die interessieren, wenn die Bild nicht da wäre, die zu bashen gäbe.
Ja.
Deshalb reitet man auch immer so ein bisschen da auf dem Rücken der Bild.
Und genau, ich finde auch, dass die Bild-Zeitung hat das super aufgenommen auch. Also die haben eine sehr gute Werbestrategie mit diesem, hey, wir sind, ihr könnt euch, also die ganzen Plakate und wir drucken dann auf einmal irgendwie von der Holofernes die Kritik. Und dieses Selbstironische haben die ziemlich drauf. Also das finde ich, ist eigentlich erstaunlich für so ein Scheißblatt.
Das ist einfach mal
Markenbildung.
Das ist halt.
Ja, na, die wachsen ja auch. Also einfach auch so an ihren Führern, sag ich mal. Und natürlich muss da, ich glaube sehr, dass die selber wissen, dass die scheiße sind. So, da ich mal fest von aus. Und ich glaube, wenn man das erkannt hat, kann man da auch ganz gut mit umgehen. So. Aber wie gesagt, so ein Bild ist.
Ja.
Ja, dann hätten wir das auch geklärt.
Genau, also mit was ich, jetzt, wir kommen jetzt ziemlich ins Allgemeine und weg von Kraftwürter Mischwerk, aber vielleicht auch gar nicht schlimm. Aber der Vorwurf, der momentan immer kommt, ist ja immer diese Massen, ja hier die Masse und der Shitstorm und das wird ja ähnlich aufgebauscht wie so eine, das ist was Illegitimes und sonst wie. Das finde ich eine interessante Abwehrreflex, der gerade irgendwie wie läuft von politischer Seite, also aus allen möglichen Parteien kommt eben so eine. Und jetzt kommt schon die Polizei. Ne?
Das ging schnell.
Finde ich interessant, wird es noch lecker,
glaube ich. Wo habe ich letztens diesen Satz gelesen? Ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Artikel schon. In Wirklichkeit aber ist Shitstorm die Rückkehr des Pöbels in die öffentliche Diskussion.
Finde ich gar nicht so verkehrt.
Ist es.
Ja.
Aber Pöbel ist ja auch nichts Schlimmes.
Nee, absolut nicht. Aber ich meine, die Leute, die das so schreiben, die meinen natürlich schon, dass Pöbel was Schlimmes ist. Ich finde halt irgendwie, in letzter Zeit ist mir die Shitstorm-Frequenz zu hoch. Insgesamt irgendwie, wenn du hast auf Twitter jeden Tag irgendwie deinen Shitstorm. Das ist inzwischen.
Der meistens auch mit den Piraten zusammenhängt.
Genau, dann irgendein.
Ja, weil irgendwie ein Vollknippel in einer süddeutschen Provinz irgendwie einen dämlichen Spruch von sich gegeben hat, gibt das wieder einen Haufen Theater. Ich glaube, dass das für die Piraten an sich ja nicht so unwichtig. Ich habe vor 3 Tagen irgendwie abends eine Diskussion gehabt, da ging es irgendwie um Rechtsrock. Kurz mal den Bogen irgendwie spannen. Und darum, wie man damit umgeht. Also ich bin nebenbei Sozialarbeiter, habe viel mit Jugendlichen zu tun und spüre halt, dass dieser, was man vor 10 Jahren noch Nazi genannt hat, sich wirklich in der Mitte der Gesellschaft irgendwie so eingepflanzt hat, sich selber ja nicht so sieht und das selber auch nicht so nennen würde. Er sei jetzt irgendwie national oder so. Die gehen halt auch los und wählen die Grünen und wählen die Linken und wählen die Piraten, aber sind tief in sich drin rassistisch und gegen alles, was irgendwie anders ist. Schwule, Juden, Ausländer, wie auch immer. Und da fand ich das ganz wichtig, das ist ja das, was die Piraten quasi öffentlich machen. Also die haben da irgend so diese Typen, die denken, ich bin ja kein Nazi, die Juden sind alle scheiße, aber ich bin kein Antisemit. Gibt es ja immer wieder Fälle. Und dann wird sich halt damit auseinandergesetzt. Dass sie mitunter einem Shitstorm endet, ist eh eine Sache, aber das sind halt vielleicht Dinge, die der Gesellschaft auch mal ins Gut tun würden. Also wenn Leute so einen Scheiß von sich geben, dann einfach mal zu sagen, ey, was erzählst du für eine Kacke da, das haut doch alle hinten und vorne nicht hin. Dass das schon so ein bisschen, also dass das, was bei den Piraten passiert, vielleicht für den Rest der Gesellschaft auch ja nicht so schlecht wäre. So. Aber dass man da virtuell das auch aushalten muss als Außenstehender, der immer davon irgendwie mitbekommt, langweilt irgendwann auch.
Geht mir ganz ähnlich, dass ich bin dann wirklich ganz vielen Piraten nicht mehr gefolgt, weil wenn du 10 Piraten folgst, die viel twittern, dann hast du deine Timeline nur noch mit Piratenscheiß voll und die Welt ist irgendwie ein bisschen
bei größer. Ich habe 3, 4, 5, also sind wirklich gute Leute, die ich auch irgendwie mag, von dem man zu so machen. Und wenn da irgendwo eine Bombe platzt, geht das um nichts anderes mehr.
Ja, ich denke, wie lange das noch dauert, bis sich das wieder abstumpft. Ne? Im Moment ist jetzt irgendwie, ich meine, Shitstorm gab es schon immer und wahrscheinlich, aber jetzt hast du halt wirklich diesen Punkt, ja, dann setzen sich da irgendwie ein paar Yuppies, also junge Piraten mit irgendwie Nazis oder Sexismus oder was auseinander und du hast halt irgendwie Seite 1 Spiegel, ne? Also ich meine,
aber andererseits ist es doch, ich finde diesen Umgang, das öffentlich zu machen, das wird sich doch keine andere Partei getrauen. Die würden das versuchen, in ihrem Kreisverband zu regeln und die Leute kalt zu stellen und das einfach öffentlich zu diskutieren und auf einmal zu sagen, hey, wir haben Sexisten, Rassisten bei uns. Finde ich eigentlich einen schönen Selbstreinigungsprozess.
Die FDP hat doch gerade so ein Ding mit den Burschenschaftlern irgendwie im Laufen. Hatte gestern irgendwie in der Taz gelesen.
Oh, wenn die jetzt auch noch austreten, dann...
da ging es, glaube ich, so ja auch um Parteiausschlussverfahren letztendlich. Aber das ist natürlich lange nicht so gehypt wie gerade bei den Piraten. Aber die sind neu, die sind spannend. Die Leute sind wie verrückt, da einzutreten und sind auch wie verrückt, die zu wählen. Und ich glaube, Medien versuchen halt auch dieses Phänomen irgendwie greifbar zu machen.
Ja.
Und so richtig gelinktet aber kämen, habe ich so den Eindruck. Also es gibt natürlich erklärbare Werte, wo man sagen kann, also die man auch messen kann und sagen kann, deshalb, aber so richtig, glaube ich, fastet keiner.
Nee, auch nicht, das habe ich auch das Gefühl. Es gibt ganz wenige gute Artikel, die es vielleicht mal greifen, wie der von Constanze Kurz letztens im Spiel.
Der war super, ja.
Der einfach mal sagt, hey, es geht wirklich im Kern darum, der Stil der Politik, der kotzt die Leute an, die haben einfach keinen Bock mehr auf diese etablierte Scheiße. Und jeder kann da teilnehmen. Ich muss mich nicht irgendwie so Ochsentour-mäßig durcharbeiten, sondern kann direkt an irgendeinem Thema mitarbeiten. Und ich glaube, die anderen Parteien, die denken aber nur nach, so wie können wir die irgendwie bekämpfen, den Stimmen wegnehmen, ohne das Phänomen selber zu erkennen und was daran zu machen. Das werden sie nicht schaffen. Also.
Da gab es gestern noch, wissen nicht, in Süddeutschen, irgendwie so ein Statement von einer CDU-Politikerin, der hing irgendwie auch auf Twitter rum, die das halt ähnlich sieht. Das fand ich auch entspannend. Und die hat gesagt, wir müssen die Leute irgendwie partizipieren lassen und müssen die auch an Entscheidungsprozessen irgendwie teilhaben lassen und hat dem durchaus Potenzial abgewinnen können. Also ob die das da jetzt in die CDU integrieren können, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, so richtig will man das doch ja nicht. Aber also das ist halt was, wo man schon irgendwo sagen kann, daran könnte es liegen. Aber so richtig das Phänomen, glaube ich, greift noch keiner.
Was hast du gerade gesagt? Du bist Jugend...
Sozialarbeiter.
Jugendsozialarbeiter.
Also ich arbeite in einem Jugendclub im Potsdam-Mittelmark. Ja, und das mache ich auch schon seit 8, 9 Jahren dieses Jahr. Und das ist das, was ich eigentlich immer machen wollte, seitdem ich von der Schule kam.
Und da ist Potsdam ist natürlich nochmal eine... Hast du nochmal einen Schlag härtere Leute, ne? Oder so, der nicht einen Schlag härtere Leute, aber einen höheren Anteil.
Ne? Na, das liegt 40 Kilometer südlich vor Berlin. Fichtenwalde ist, ich sagte, das kleine Beverly Hills. Also da alle extrem aus extrem guten sozialen Verhältnissen, alle Abiturienten bei mir im Club, was ganz außergewöhnlich ist für Jugendarbeit. Und die sind eigentlich alle sehr pflegeleicht.
Habt ihr denn ein Jugendzentrum oder?
Ja, ne, ist so eine alte Villa mit auf 2 Etagen mit so einem Billardcafé drin, Tischkicker, Dart, so eine Sachen.
Ach cool.
Ja. Wir haben ein autonomes Jugendzentrum gehabt und wir haben immer den Sozialarbeiter abgewehrt, weil uns die Stadt immer einen aufdrücken wollte.
Das war, als ich da angefangen habe, vor 9 Jahren, haben die den Laden frisch saniert gehabt und hatten bis vor der Sanierung immer Stress mit Nazis aus dem Nachbardorf. Okay. Und da haben die gesagt, wir brauchen jetzt hier mal irgendwie einen Sozialarbeiter, der das irgendwie koordiniert.
Und Nazi-Probleme in den Griff bekommen?
Na, die kamen dann nicht mehr. Und das hieß, also ich mache eigentlich, also ursprünglich meine Stelle ist halt auch mobile Jugendarbeit für den Raum Beelitz. Und ich sollte die haben selbstverwalteten Jugendraum gehabt in Busendorf und da bin ich dann angekommen und da hing dann irgendwie eine Reichskriegsflagge rum und dann so, boah, was ist denn das hier? Und ich kam an mit langer Haare und Batik-Shirt und so, also war so wirklich so ein Crash of Cultures irgendwie. Und dann haben die halt gesagt, mit so einem Scheiß-Hippie wollen wir nichts machen. Und dann hat gesagt, okay, da reiße ich mir okay ein Bein für aus, weil das ist meine pädagogische Schmerzgrenze hoch. Also ich sage halt, in der Pädagogik hat jeder irgendwie so Grenzen. Bei manchen sind Pädophile, bei mir sind das halt Nazis, kann ich nicht mit umgehen.
Und dann hast du dich woanders hin orientieren lassen?
Naja, ich hatte halt diesen Club da und sollte halt unabhängig von diesem Club, wo ich immer präsent sein soll, 2, 3 Tage die Woche, sollte ich halt noch so durch diese ländliche Gegend und sollte irgendwie Jugendliche mobil bespaßen. Und da war ich ganz froh, dass das da nicht, also dass da kein Bedarf, ja, weil das kann ich nicht. Geht nicht. Also, weil zur Jugendarbeit gehört immer irgendwie Akzeptanz und das kann ich bei Drogen und bei Linksradikalen und Autonomen und Punks, aber bei Nazis kann ich es einfach nicht. Geht nicht. Den Job müssen andere machen.
Ja, ist.
Kann ich total nachvollziehen. Andererseits ist es natürlich echt auch eine krasse Feststellung, wenn das so weit kommt, dass das echt jemand aus der Jugendarbeit sagt, so, da kann ich nichts mehr machen oder da sehe ich mich irgendwie.
Ja, na, dann übernehme ich halt Fälle, die derjenige, der das kann, nicht machen kann. Also jeder hat ja so seine Grenzen. Und also ich habe zum Beispiel auch irgendwie so ein Projekt mit Schulverweigerern, das ist halt wirklich die ganz harte Keule. Also es sind Kids, die sind 8 bis 10 Mal irgendwie von irgendwelchen Schulen geflogen, Kinder will die mehr haben und dann gibt's halt da so ein Schulverweigerprojekt, so nennt sich, und da sitzen die dann halt drinne und das ist halt ein Job, den andere auch nicht machen können oder wollen, weil das ist wirklich schon grenzwertig, da Pädagogik zu machen.
Mit denen dann irgendwie zu quatschen und zu sagen, ey, hier.
Und dann, also ich hatte da ein Medienprojekt gemacht, weil das ein bisschen so mein Schwerpunkt ist, Medienpädagogik, oder hatte versucht, da eins zu machen. Das ist halt komplett, kannst du komplett vergessen, geht ja nicht.
Was wäre jetzt kein Interesse oder so die?
Nee, einfach dieser Blickwinkel Medien, also du kommst halt an und musst halt quasi, ja, die einfachste Grundlagen, wie benutze ich Google? So Sachen, die man eigentlich in der Schule lernen müsste, so wie vor Jahren mal irgendwie alte Physikformeln. Und was sie können, ist halt Yappi und YouTube und das war's. Und da hört auch der Horizont Internet auf.
Was ist Yappi?
Na, ist so ein soziales Netzwerk für ganz Junge.
Ah, okay, kann ich.
Also so Facebook-Kindergartenabteilung sozusagen. Aber die haben auch irgendwie so ein Wertungssystem. Ich habe mich da auch nie angemeldet, ich wollte das auch nie werten, aber ich habe halt gesehen, dass die da nicht rauskommen. Und jetzt ist es halt so, dass die von Yappi halt wegkommen zu Facebook und da endet wirklich Internet. So, weil die müssen da nicht mehr raus, alles kommt da drin, manchmal halt ein halbes Jahr später, aber irgendwann landet du auf Facebook und du musst dieses Facebook nicht mehr verlassen. Und das sollte aber weiterhin, wir wollten ein Video machen und wir wollten halt irgendwie eine Hip-Hop-Nummer mit denen aufnehmen und die sind ja alle harte Rapper und haben alle den längsten und den dicksten, aber kriegen halt keine 4 Zeilen, ohne dass du schneiden musst, also erbärmlich. Ja. Und du musst halt schon versuchen, irgendwie auch wert zu sein und um da irgendwie auch empathisch zu sein und denen das Gefühl zu geben, sie können da was, also sie können das einfach nicht. Aber wollen halt dicke Pop machen. Das war so die erste Katastrophe. Und dann geht mal raus, macht mal ein Foto. Es ist unmöglich, ein Foto in der Sonne zu machen, wo alle Gesichter komplett im Schatten stehen. Die kriegen das hin. Und dann sagst du, geh mal raus, mach das mal nochmal. Dann kommen die mit demselben Foto an. So, also das ist extrem hart. Und die haben halt auch einen derben Umgangston. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal da rin kam, stand so eine 15-Jährige vor mir und sagt, guten Morgen, du Muschi. Und ich bin halt hart, was so Jugendsprachen betrifft, aber den dachte ich so, Faust oder Ellbogen. Ja, Und wie gesagt, ich habe das mittlerweile aufheben, also macht das jetzt nicht mehr regelmäßig, aber damit kann ich arbeiten, mit Nazis könnte ich es nicht und wahrscheinlich gibt es Leute, die mit Nazis arbeiten können und mit denen nicht. So.
Ja, vielleicht nochmal zum Kraftwuter Mischwerk.
Ja, die Musik.
Ja.
Also der, wie, sag mal, inzwischen ist das ja so, ich meine, du legst nicht oft auf, aber du bist eigentlich schon irgendwie so eine anerkannte Größe irgendwie. Ich glaube, sag ich mal, da, wo man wirklich sich mit dieser Musik, mit der Szene auseinandersetzt, so, da ist Kraftwuter Mischwerk einfach ein Begriff. Wenn du irgendwo auflegst, dann kannst du darauf setzen, dass da irgendwie die Crew hinkommt.
Also das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen, weil ich so stilistisch nicht wirklich einfach einzuordnen bin. Also es gibt so ganz viele verschiedene Baustellen, die ich mag musikalisch und die ich halt auch gern präsentiere. Und im Moment ist es halt wirklich so Downbeats, Dub ist ein bisschen Jazz, so eine Sachen. Und das ist natürlich im Winter, irgendwo im Club will das kein Mensch mehr hören. Du hast irgendwie 19, hast du in jedem großen Club einen Chillout gehabt. Und das war halt auch so ein Kulturgut. Aber das hast du heute nur noch bei diesen Goa-Geschichten, die ich auch nach wie vor sehr mag, weil man diesem Chill-Out da halt auch einen kulturellen Rahmen gibt und sich das halt auch einfach gönnt, das zu machen. Und so im Winter ist es mittlerweile so, ich habe eine Zeit, da habe ich unheimlich viel aufgelegt und mittlerweile mache ich das aber wirklich nur noch dann, wenn ich sage, dass ich da erstens ganz viel Bock drauf habe oder dass sich halt für mich auch lohnt, sage ich ganz ehrlich, weil wir haben uns irgendwie so um die Jahrtausendwende von 2003 bis 2006 irgendwie fast kaputt gespielt. So jede zweite Wochenende irgendwo hin und dann hast du nicht mal den Spritheld gekriegt und die Leute haben aber trotzdem gefeiert und das war halt immer anstrengend. Und da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf und gucke, dass ich jetzt wirklich nur noch das mache, was sich für mich rentiert. Also nicht nur finanziell, sondern auch so im Erlebnis, so im Erleben. Aber das ist halt nicht mehr ganz so häufig. Und es gibt halt Läden. Ich habe irgendwie vor 14 Tagen oder letzte Woche, irgendwann letztens, in einer Panke gespielt. Und da sind halt nicht viele Leute, aber die Leute, die da sind, die geben dir irgendwie ein Feedback, dass du das mögen, was du machst. Und das ist ganz cool. Und im Sommer sind halt die großen Goa-Festivals, wo ich halt fast alle irgendwie schon hatte, wo ich auf allen schon gespielt habe, aber dann halt immer im Chillout, weil das halt wirklich so meine Passion ist. Und du hast, wenn die sich ganz viel Mühe geben, hast du halt ein Zirkuszelt mit 200, 300 Leuten, die dann da drin liegen und zu deiner Musik irgendwie träumen und das ist großartig.
Super. Ich erinnere mich noch vage, das muss so, wann war es, vor 2 Jahren oder so, dass du, glaube ich, mit René von Nerdcore im
About Blank. das war total 90s. Die Party war wirklich 90er. Das war wirklich total verrückt.
Das war so eisern, oder? Irgendwie der kleinste Raum. Wie viel Quadratmeter hatte der? 20 Quadratmeter Raum? Ja. 400 Leute drin.
Der ganze Flur bis da zu der Treppe runter. War alles gerammelt voll.
Das war echt irre, ne?
Vor allen Dingen, meins witzig, die hatten ja unten den großen Flur, da war keine Sau.
Keine Sau.
Die waren alle da oben drin. Und das war halt insofern ganz großartig. Erst war das ja alles noch sehr gesittet und sehr gemäßigt und irgendwann gingen halt wirklich die vollen Wodkaflaschen da über den Dancefloor und die Joints sind da rumgewandelt und jeder hat irgendwie sein Trinken geteilt und ja, das war so ein bisschen 90er-Atmosphäre.
Das war großartig. Du meinst, also wenn du sagst 90er-Atmosphäre, hast du das Gefühl, dass sich das so verändert hat? Ist das nicht mehr dieses wir alle zusammen und...
Ich glaube, es kommt drauf an, wo du hingehst. Also du gibt halt diese Partys noch, wie dieser Abend ja mal Bob Blank auch gezeigt hat. Aber wenn du denn so in Läden gehst, wie Ritter Butzke oder so, ne, Butzke ist eigentlich auch noch, wo war denn das, wo das so ganz elitär war? In der Renate, so wie Renate.
Ach ja, das ist irgendwie ein bisschen.
Wo denn alle mit Glitzer und mit Zylinder und mit Goldcape um Rücken da irgendwie rumspringen, das ist nicht so meins.
Ja, ich finde auch, das ist halt so unglaublich szenemäßig und alle definieren sich über dieses Szene sein und verkleidet.
Was ich halt so schlimm finde, das gibt's ja immer, das gab's ja in 19 auch. Das Problem ist, dass die, also will ja jetzt auch keinem was unterstellen, aber ich glaube, dass die wenigsten von den Leuten wirklich Ahnung haben von dem, was sie da hingehen. Weil für Musik ist für mich immer mehr gewesen als nur Musik, sondern es ist halt auch immer ein Hintergrund, einen kulturellen, sozialen und halt auch eine Geschichte. Und mir war das immer ganz wichtig zu wissen, wo kommt jetzt der Sound her, was macht der DJ, mit wem produziert der, was, wer hat das produziert, auf welchem Label kam das und so eine Sachen so. Und ich glaube, viele von den Leuten, die da mit dem Glitzer in die Sicht dahin gehen, haben von sowas überhaupt keine Ahnung. Die wollen halt am Wochenende feiern gehen, wollen sich die Pille droppen und von mir aus bis Sonntag durchhalten und dann gehen sie wieder nach Hause. Aber das gab es in 90ern halt auch. Also da hat sich
nicht so viel verändert. Ja.
Und du hast halt auch in 90ern mal ohne alles Gold. Also du derbst halt auch einen Haufen Scheißveranstaltungen und halt auch jede Menge Sachen, wo es halt wirklich darum ging, Kohle irgendwie zu machen. Und das hast du halt nach wie vor halt auch noch.
Ist das nicht vielleicht so zu beschreiben, dass die Szene irgendwie so ein bisschen auf einmal gehört ist, zu der Elektroszene irgendwie exkludierend zu sein, irgendwie sich so, was weiß ich, irgendwie die Tür muss streng sein, ja, man will nicht in einen Club, wo keine Schlange vor der Tür ist, man will nicht in einen Club, wo nicht irgendwie ein du kommst hier nicht rein, Quotient von 10% ist, weil sonst ist man irgendwie nicht da, wo es angesagt ist. Ich meine, ich will das gar nicht kritisieren. Ich kenne viele Clubs, die viele Leute nicht reinlassen, wo ich mich genau deshalb sehr wohlfühle, weil die Türsteher da einfach einen sehr guten Job machen und einfach dafür sorgen, dass da am Ende eine Crowd zusammen ist, die einfach auf einer oder möglichst auf einer Linie irgendwie so schwimmt und irgendwie einfach einen Vibe irgendwie entwickelt. So, da gibt's echt, das ist mir völlig unklar, wie unglaublich gute Leistung da so ein Türsteher verbringen kann. In Bergheim zum Beispiel, ja. Andererseits irgendwie dieses Hochnäsige, wie manche Leute dann da rausgehen, weil sie in so einen Club reingekommen sind und sich dann irgendwie besonders fühlen, weil sie eben in diesem Club waren oder in diesen Club gehen, wo nicht jeder rein darf und dass das irgendwie irgendwie für viele Leute so ein definierender Bestandteil der Szene geworden ist oder in einem Forum zu sein, wo man sich reinbürgen muss, wo jeder Arsch ist da drin, aber
ja.
Ja, aber da dann eben den Account zu haben, das ist dann schon natürlich etwas ganz Besonderes und irgendwie dass das so identitätsstiftend geworden ist für viele und gleichzeitig so exkludierend, während das.
Also ich weiß nicht, warum das so ist. Also wie gesagt, Berghain heute ist im 19. E-Werk gewesen, die hatten auch eine relativ krasse Tür und haben ihren Job da aber sehr gut gemacht. Und da war das halt auch so. Du hast halt Leute ja, die sind im Grunde genommen nur da hingefahren, damit sie am Montag sagen können, ich war wieder im E-Werk. Ich bin an der Tür vorbeigekommen. Im Grunde genommen interessiert das keine Sau. Mhm. So, weil wir sind da halt hingefahren, weil wir wussten, da ist jetzt am Wochenende der und der Typ und der legt den und den Sound auf und da wollen wir hin und da wollen wir irgendwie dabei sein. Die haben uns halt wirklich so um die musikalische Kiste. Und das ist im Berghain heute ähnlich, obwohl ich das Berghain als Berliner Institution ja nicht mehr so weit oben sehe. Weil ich mag halt schon, also ich weiß, dass das so ist, dass das halt auch ein Standard ist und dass sie natürlich eine extrem geile Anlage da drin haben und dass die Atmosphäre auch ganz nett ist. Aber mir sind dann so eine zusammengeschusterten Partys wie halt im About Blank damals. Diese Veranstaltungen sind mir halt tausendmal lieber, weil es viel echter ist, weil da nicht aufgesetzt ist, weil... Hm. Du hast dann halt 18-jährige Maurer-Azubis, die halt mit irgendwelchen studierten Soziologen zusammen abgehen. Und
das ist geil. Und das ist aber der Kern, oder?
Genau.
Von dem Techno-Ding.
Ja, genau. Eigentlich so war das ursprünglich, denke ich mal, also das ist das, was das damals mal ausgemacht hat.
Also das fand ich, weil das ist, also ich bin mit Techno irgendwie 98 in Kontakt gekommen und fand eigentlich, dass es immer so zusammengewürfelt und die Studenten und der Maurer und der Typ, der Elektriker, der sagt, hey, wie kannst du deinen Boiler und du bist irgendwie schön unterwegs und unterhältst dich mit ganz wildfremden Leuten, die kommen zusammen und machen zusammen, haben eine gute Zeit und wären vielleicht sonst gar nicht zusammengekommen. Und dieses, und dann kamen immer die Leute und sagen, die sind viel zu viel Prolls da. Und dann, also, und ich meine, wenn wir es nicht mal auf einer Party schaffen, irgendwie mit ganz verschiedenen Leuten zusammen was, was zu entwickeln oder zu zusammenleben zu können oder tanzen, dann kann es auch so gar nicht funktionieren. Aber
ist das nicht vielleicht auch die Gnade einer kleinen Szene? Dass man, wenn, also 90er ist ja Elektro noch auf jeden Fall kleiner gewesen als jetzt heutzutage. Dass das irgendwie normal ist, dass entsprechend dann, oder?
Also ich weiß ja nicht so. Also wenn du so guckst, Ende der 90er, also gerade auch die Kiste, die hier in Berlin so gelaufen ist mit Love Parade und diesen Machern der Mayday und also Low Spirit, das war schon ein ziemlich großer kommerzieller Bereich auch, der da irgendwie abgedeckt wurde. Und gerade, also wenn man sich die Charts anguckt, um die Jahrtausendwende oder so, da war alles voll, so mit Techno an sich. Und weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass es heute nicht mehr ganz so auf die Fresse ist und viele Leute überrascht, so nach dem Motto, so, der kann noch nie gehört, mach das mal aus, was ist denn das? Also auch Elektro ist heute liegender geworden, wenn du die Leute anguckst wie Modeselektor oder Apparat oder so, die machen halt gute Musik, die halt auch eine große Hörerschaft hat, die im Grunde genommen auch aus der Szene kommt, glaube ich, aber von außen nicht unbedingt in diese Szene hineingesteckt wird. Also, du hast halt damals ja Professor Westphal mehr gehabt und der hat dann bum bum bum, düdüdüdüdü, hat ihn da der Jan Kuhn da irgendwie produziert hat. Und das war dann halt Techno und das mochte man und das mochte man nicht und heute ist das halt viel vielschichtiger geworden. Also gerade auch, wenn du guckst, diese Dubstep-Kiste und dann diesen Post-Dubstep wie James Blake oder Mount Kimby oder so, das ist halt nicht mehr ganz so szene-definierbar. Mhm. So sagen wir mal so. Also das Spektrum ist viel, viel größer geworden und ich glaube aber...
Kalkbrenner kann in Afghanistan vor Soldaten spielen.
Ja, für die Kameraden. Konzert. Für die Kameraden hatte ich mal als Kommentar auf meinem Blog. Auch so ein kleiner Schockmoment. Ja, also, und also was für mich halt entspannt ist, dass ich halt Kids sehe, also gerade auch bei mir auf Arbeit, die sind 16, 17, 18 und die stehen halt auf Techno. Also die haben die Geschichte nicht mitgemacht, die haben diesen ganzen Wahnsinn, das neu zu entdecken, nicht mitgemacht, mögen aber die Musik. So. Also das hat sich schon irgendwie verbreitert. Und ist selbstverständlicher geworden. Und ich glaube aber, dass das nicht viel, viel mehr ist als damals. Also.
Ja, glaube ich auch nicht. Das gibt's halt. Ist es auf jeden Fall nicht so gehypt auch. Also, Ende 90er war doch der totale Techno-Hype und überall.
Genau, da war Techno die Piraten der Musikszene. Super Vergleich übrigens. Man hat wieder Ecstasy in Berlin gefunden. Spiegel, erste Seite. Ah nee, damals gab es ja noch kein Online-Medium.
Da fand ich Sven Dose hat das mal gesagt, der meinte, es sei total schwierig, heute lange Sets zu spielen, da die Leute über die mobilen Endgeräte, die sie dabei haben, immer sofort sagen, hier ist scheiße, ist irgendwie zu lahm. Und dann gehen die woanders hin. Also da du immer siehst, wie die Leute posten, ey, die Party ist nicht gut oder so. Und das, der meinte, dass viele Veranstalter schon sagen, hey, du musst gleich voll geben, damit irgendwie die Leute nicht abspringen, weil die schon sich noch nachts wieder entscheiden. Also nicht sagen, ich gehe heute Abend dahin, weil der und der spielt, sondern die Party bewertet wird und dann die Leute woanders hingehen. Fand ich interessant, dass das so ein Effekt dann auf Nachtleben
haben kann. Das ist aber übel dann, oder? Ich meine, der DJ ist, also das Set ist ja, finde ich, schon eine wichtige Sache, dass der...
Keine Frage, klar. Also ist halt schwierig. Also du hast immer Leute im Publikum, die ankommen und sagen, mach mal schneller, mach mal langsamer, mach mal lauter, mach mal... Spielen wir halt von The Cure? Irgendwie ein Remix oder irgendwie
so
ein Scheiß?
Ja, also irgendwie...
Kommen so Onkels.
Ja, ja. Der DJ-Troll. Also,
du bist halt quasi die Jukebox, in denen sie keinen Euro stecken müssen, weißt du, weil das machen wir dann auch nicht. Eine ähnliche These hat Villa Lobos letztens irgendwie losgelassen, dass Facebook und Twitter und diese ganze mobile Internetkiste die Technokultur kaputt machen würde. War ein ganz witziges Interview, was er da gegeben hat, was er auch darf, weil er sowieso so ein Spleen hat und sowieso so ein bisschen deppert. Aber trotzdem irgendwie auf coole Art irgendwie ist. Aber also, ob das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Ob da Leute mit dem Phone kommen, vielleicht, klar, ist dann vielleicht so, dass ein Kumpel auf einer anderen Party und sagt, oh, hier ist sogar das und das, läuft hier was richtig gut, ist voll, ist laut, ist schnell, dass die Leute dann darüber fahren.
Also liest ja schon immer, gib mal Status. Steht ja schon immer irgendwie, gib mal Status so und so und dann irgendwie, ja, nicht viel los und
genau, richtig.
Lahm, und
ja, wobei, also weil ich glaube, man hat sich damals mehr Zeit gelassen und einer Party auch mehr Zeit gelassen, sich zu entwickeln. Hm. So dass man halt schon wusste, man geht halt Freitag dahin und man bleibt da bis Samstagmittag und geht dann Samstagmittag dahin und Sonntagnachmittag irgendwo zu Hause, irgendwo auf einer After-Hour. Das hat sich schon verändert, glaube ich, dass die Leute ungeduldiger geworden sind. Das kann schon nicht sein, ja.
Aber das finde ich, also wenn der Effekt wirklich so groß ist, fände ich das katastrophal, weil ich gerade bei DJs, also ich gehe jetzt in auch schon eigentlich sehr häufig nur noch nach Auswahl, ne, dass ich weiß, der und der da und da, um die und die Uhrzeit, da möchte ich sein, das Set möchte ich sehen und gerade weiß
echt,
ich...
Echt, so gehe ich gar nicht vor, aber...
Mach ich doch, also bei bestimmten, also zu Henrik Schwarz zum Beispiel ist jemand, finde ich total genial und vor allem, wie der ein Set macht.
Ja? Ist ein Typ, der sich 4 Stunden Zeit lassen kann, ja. Weil das seine Handschrift ist. Also das gibt nur ganz wenige, denen diese Talent irgendwie eben, der ist halt einer davon, der kann, also du gehst da hin und du musst von mir aus auf den Peak auch 3 Stunden warten, aber du weißt genau, der wird kommen und der gehört dann zu seinem Set irgendwie. Mhm. Ganz großartiger Typ.
Und weil der halt wirklich auch darauf, weiß nicht, wie der die Spannungsbögen baut, ne? Ist klar, dass, also wenn du irgendwie, sag ich mal, leichte Neigung zum ADHS hast, dann kannst du das nicht ertragen, wie der über 5 Minuten einen Spannungsbogen zieht, der sich dann irgendwie in 30 Sekunden entlädt. Ja. Ne? Aber diesen Kitzel, wenn das jetzt wirklich so ist, dass dann...
Wo 5 Minuten das, eine recht kurze Spannungsbogen ist.
Ja, aber...
Move D ist ein ähnlicher Typ, auch so ein Deep House Freak mit Hang zum Jazz und da ist das wirklich so, aber vielleicht ist es dann auch so, dass man zu denen genau deshalb geht, damit man diese urisch langen Sets hat, finde ich total großartig. Das ist auch was, wo ich als Rezipient sage, ich will ja jetzt nicht dahin und eine Stunde irgendwie Arsch wackeln, sondern ich will auch ein bisschen auf eine Reise mitgenommen werden.
Ja,
ich will halt genau ein bisschen Zeit mit den Leuten und mit der Musik verbringen. Also ist mir ganz wichtig.
Ja, weil sonst bist du bei irgendwie Schlagerparty oder was. Ne?
Na, Disco.
Ein Knaller nach dem anderen.
Naja, Disco halt, ja. Richtig. Hm?
Da hatte ich einen Ding in der alten Panorama-Bar. Das Set ging auch, ich weiß nicht, wer da damals aufgelegt hat, aber es ging 4 Stunden oder so und der Typ hatte immer wieder gesagt, ich muss das jetzt tun und das hat er immer wieder gesagt und irgendwann hat sich das in TNT entladen, also von AC/DC, was großartig war, weil immer wieder dieses, ich muss das jetzt tun, und dann wusste so, okay, das musste er tun.
Ja, es ist halt auch ganz wichtig, dass man wirklich, aber das macht halt auch die wirklich guten DJs aus, dass halt primär ihr Ding fahren. Also dass halt schon gucken irgendwie in Interaktion, was macht das Publikum und wie wird das irgendwie angenommen, aber grundsätzlich machen sie ihr Ding und bei den wirklich guten Leuten sind die auch genau deshalb da. Deshalb bucht man die ja dahin, weil die halt genau das machen, was sie machen und weil sie nicht halt immer komplette Publikum bedienen.
Und du brauchst halt echt keine Pappnase, die da bei dir anklopft und sagt, mach mal den, mach mal den.
Hast du immer.
Ich habe immer mal überlegt, irgendwie, ob ich so als DJ-Kritik dann irgendwann mal nach vorne gehe und irgendwie so mein iPod irgendwie so, ey, mach mal hier, ich habe auch noch einen coolen Song. So quasi als kleiner.
Du lachst. Echt? Ja, alle schon gesehen.
Also ich würde das als hochgradiger Scherz irgendwie.
Nee, also sind dann halt doch die Dinger, wie kannst du mal Kaltbrenner spielen so und wo, also was dir komplett fremd ist, weil du nicht mal auf der Festplatte hast. So. Ja, aber muss man halt irgendwie mit umgehen.
Das auflegen. Ja, vielleicht nochmal zu dieser, was hat denn da bei dieser Party im About Blank, die mich ja echt nachhaltig beeindruckt hat, was hat da so dazu geführt? Meinst du, das war echt einfach, dass René und du das halt auf dem Blog damals?
Also dieser Markus, der diese Milchreihe da macht,
ja?
der da der Veranstalter ist, schon, dass er sich auch so ein bisschen promomäßig was dabei gedacht hat. Ich meine, es hat eine Werbung, die er nicht bezahlen musste. Die sagt, knallt Gästeliste raus, so viel er wollte. Und das haben wir halt auch gemacht. Und da waren bei mir alleine 70 Leute drauf oder so. Und bei René halt nochmal mehr. Und der hat halt gerechnet, der hat so und so viel 1000 Leser und der hat so und so viel 1000 Leser. Diese Werbung hätte er nie bezahlen können irgendwo anders.
Ja.
Und das war zum einen das. Und dann ist es halt auch so, dass natürlich, glaube ich, die Leute schon wissen wollen, wer steckt da eigentlich hinter dem Blog? Wie sieht der aus? Was macht der? Und ich war halt immer ein bisschen schüchtern, was das betrifft. Also, ich habe da jetzt auch nicht so einen Drang, irgendwie in die Öffentlichkeit zu treten.
Aber das ist ja eigentlich, finde ich, wenn man alle Bloggerinnen und Blogger, die ich bisher kennengelernt habe, die haben ja schon so ein Sendebewusstsein. Das ist ja schon so ein Ding, da gibt es manche mehr und manche denkst du, boah, da, wie oft hat er sein eigenes Bild auf seinem Blog? Ich sage keinen Namen.
Er ist gut, ja.
Nein, aber es gehört schon dazu, oder?
Ja. Ja, klar, also dieses Sendebewusstsein ist eine Sache, klar hat man das, aber ich mag mich halt damit dann nicht so wirklich in die Öffentlichkeit stellen. Das gab halt irgendwie dann auch irgendwann mal so ein paar lustige Anekdoten, wo dann hieß, du bist der letzte große Unbekannte und du musst jetzt irgendwie mal vorbeikommen auf die und die Veranstaltung, weil irgendwie jeder will dich kennenlernen. Ich sag, kann nicht, bin nicht da. So, wir müssen dich nicht haben. Und das kam halt dazu, dann wartet an dem Abend, dass das, glaube ich, wir haben das vorher mal im Rosis gemacht, weiß ich gar nicht genau. Aber an dem Abend hat halt auch einfach alle gepasst.
Das war kurz vorher mal im Rosis.
Das war nicht ganz so gut, weil René da auch ein bisschen ausgestiegen ist so von der Technik her. Aber da an dem Abend hat das alles gepasst.
Das war großartig.
Ja.
Okay,
habe ich verpasst. Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich Promo-Kohle-mäßig, wenn ihr da hunderte Gästelistenplätze rausgehauen habt, die Leute haben noch genug getrunken, was die natürlich nicht wissen konnten, dass auf einmal vom DJ-Pult die Wodkaflasche in die Menge wandern.
Ein paar Flaschen mitgebracht. Nee, das war schon super da, ja.
Aber das hat, also gerade was du sagst, Promo, das hat für mich den Laden auch echt dann so auf die Landkarte gehoben. Das war genau diese Party. Also vorher öfter mal da gewesen, irgendwie, ja, und war auch irgendwie ganz nett, aber das hatte für mich damals dann so gezeigt, okay, das Ding steht jetzt auf der Liste, wo man halt schaut.
Es ist auch so vom Flair, von der Atmosphäre ja extrem großartig, das About Blank, ja. Finde ich, weil das ist halt wirklich nicht wirklich groß. Es ist nicht wirklich schick, die stehen da nicht an so einem Touchscreen-Monitor und wenn sie dein Bier abkassieren wollen, wie der im Berghain der Fall ist, wo du denkst, so Pascha Ibiza oder so. Also hat noch so ein bisschen diesen urischen und auch diesen versifften Flair irgendwie, mag ich total gerne.
Den finde ich auch total wichtig, der ist irgendwie ein bisschen, ja, warum gibt es den nicht mehr
so? Weil es weniger Räume gibt, ich glaube, das ist ein echtes Problem, dass die immer weiter raus müssen. Und
ja, die sind halt damals, heute ist ja ein Club, ist ja auch so eine Finanzmanagement-Kiste, also du weißt halt, du machst halt einen Club und du musst da Geld drin stecken und du weißt, du kannst da jetzt von mir aus 6-7 Jahre bleiben, also musst du doch über die Zeit laufen und damals war das halt so, du bist irgendwo in den Laden drin, hast gedacht, das hat keiner gehört, hast die Anlage gestellt, hast die Mucke angeworfen und hast das so lange gemacht, wie es ging. So, und wenn es halt nicht mehr jagen war, musstest du halt umziehen. Genau, ja. Richtig. Und deshalb hat man sich um sowas, glaube ich, auch nicht wirklich gekümmert damals.
Und ich glaube, es gibt auch nicht mehr so den Laden des GMT damals, was es gab auf der Warschauer Straße, dass du mitten im Friedrichshain irgendwie in dem Hinterhaus den üblen Abfahrclub machst, der dann alle 2 Wochen auf hat und dir um keine Lizenz irgendeinen Gedanken machst und dich irgendwie als Verein tarnst und dass die Dinger, ich glaube, das ist durch so.
Also, ja.
Ich glaube, das so professionalisiert alles, weißt du, das ist alles so eine.
Er ist halt auch mittlerweile echt ein Wirtschaftsfaktor. Zu gucken, was machst du so? Und ich mache jetzt halt einen Club auf, ich lebe halt davon. So. Und ich glaube, damals hat man sich weniger Gedanken darüber gemacht, dass halt die andere reingeknallt, dass Musik angemacht und Leute kommen mal mit Tanz, wenn nicht, dann nicht. Und dann wartet halt auch wieder gut.
Das hatten wir aber doch so, sag ich mal, in den letzten Jahren hat das wieder abgenommen, aber so die Open-Air-Szene, ne? Die hat doch ähnliche.
Obwohl der in Berlin immer noch recht inflationär ist, finde ich. Also ich glaube, es gibt hier kein Wochenende, wo du nicht in irgendeinem Park irgendwie hingehen kannst, wo irgendjemand mit einer anderen
steht. Mehrere, aber ja. Ich meine, was...
Ach, die Polizei ist jetzt mittlerweile hart. Also ich war, das ging ja los mit Reclaim the Park eigentlich so. Und es war einmal an Pfingsten und so und jedes Jahr. Und dann wurde das ja irgendwann immer größer. Und da gab es sogar so eine Art Open-Air, ein Treffen aller Veranstalter, weil einfach dann irgendwie Leute dazugekommen sind, die nicht geschnallt haben, hey, wenn wir den Park nehmen, dann müssen wir nachher aufräumen.
Stimmt, das war vor 2-3 Jahren, ja.
Da gab es einfach, da gab es ein Treffen, wo gesagt wurde, hey, das wird gegen die Wand fahren und es ist mittlerweile ist die Polizei auch deutlich härter. Das war vor ein paar Jahren, war das ja so, dann kommt die Polizei und dann sagst du, hey, wir machen hier unser Geburtstagsfest und dann irgendwie so, gab es ja nie irgendwie richtig Ärger und mittlerweile werden da die meisten Dinge doch abgeräumt, relativ schnell.
Ja gut, teilweise auch zu Recht. Also ich erinnere mich an eine völlig aus dem Ufer laufende Party im Wasserschutzgebiet. Aber was damit ja auch wieder einherging, war so dieses, dass dann die Location nicht bekannt gegeben wurde. Es wurde irgendwie groß beworben, wo, und dann musstest du aber irgendwie nochmal quasi in irgendeiner Untergrundverteiler sein, um dann irgendwie die GPS-Koordinaten als Rätsel oder sowas zu bekommen.
Aber das ist wiederum, ja schon wieder cool.
Ja, klar, meine, ist cool.
Okay, weil du musst ja gucken, dass irgendwie die Gegenseite nicht mitliest und weiß, wo du bist. Und
der Überraschung. Das hat aber dann wieder zu diesem, das hat wieder dieses Elitärgefühl befeuert.
Ja. Ja. Aber ich glaube, das gehört halt dazu, so eine Szene. So, ich glaube ganz ehrlich, dass das auch was ist, was Kids am Rechtsrock irgendwie, also um da mal jetzt ganz weit von wegzukommen, irgendwie fasziniert, weil genau da ist das so. Also du bist halt extrem im Untergrund, du bist machst Dinge, die ein anderer nie drauf kommen würde und auch unter Umständen, auf die ein anderer nicht kommen würde. Weil ist das wirklich so, fährst halt mit dem Auto irgendwo hin, dann kriegst du halt eine SMS, musst von da aus woanders hin, da holt dich jemand ab, dann werden nochmal die Autos irgendwie geteilt und noch eine SMS. Also das ist schon sehr konspirativ. Und das macht natürlich auch ein gewisses Abenteuergefühl.
Woher weißt du das?
Ihr habt so einen Typen, ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat seit 10 Jahren irgendwie in der Szene recherchiert und hat einen ziemlich interessanten Podcast irgendwo gemacht. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber der hat das halt ziemlich deutlich gemacht. Die haben auch einen Film gemacht. Blut muss fließen, heißt der, glaube ich. Wir würden nicht falsch sagen, lief auf der Berlinale. Und der war halt über 10 Jahre in der Szene unterwegs. Und wenn man das so liest, ist das halt schon mal, wo ich denke, klar, das kann Kids, kann das faszinieren. Das ist halt Abenteuer.
Ich glaube aber, dass jede Szene so ist. Ob das jetzt Techno-Szene ist oder Open Air oder Nazis oder Tennis-Fans. Ja? Also das Szene... Tennis-Hools, ja, die hatten wir auch mal in einem Podcast. dass es so ein verbindendes Element gibt und eine Abgrenzung nach außen. Klar. Und Insider-Wissen und auch so eine Respektnummer und dann bist du da, kennen dich Leute und das ist so eigentlich auch manchmal auch ganz schön ätzend.
Aber ich glaube, wenn du drin steckst, wenn du dazuhörst, ist es irgendwie ganz cool.
Ja,
so.
Ja, ja, stimmt
auch. Ich habe auch immer diese U-Side Fusion.
Aber lass uns nicht über die reden, ich glaube, das wollen die nicht.
Die ist ja glaube ich nicht mehr. Da haben sie halt irgendwie gesagt, mit meinem Party, dann haben sie gemerkt, oh, da ist ja ein großes Interesse und das ist eine Nudistenparty. Dann wollte halt nur noch die Hälfte kommen und dann hieß das abgesagt und wird nicht stattfinden und dann sind die trotzdem alle dahin gefahren, war halt trotzdem fertig die Party direkt am Ostseestrand. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist ganz spannend für die, die dabei sind und aber ich muss das nicht so haben, unbedingt.
Ja, nochmal zurück zum Blog. Zum Bloggen insgesamt auch. Gibt es ja auch eine Szene.
Ja?
Na klar.
jetzt habe ich den Faden verloren. Mach mal weiter.
Okay, ich versuche jetzt deinen Faden aufzuheben. Ja, so dieses Bloggen. Klar, es gibt irgendwie eine relativ. Also, es gibt da irgendwie so eine Szene. Ne? Es gibt irgendwie die Leute, die lesen halt Blogs und es gibt die Leute, die lesen nicht Blogs.
Nee, aber vielleicht gibt es auch nicht die Szene, weil ich kenne einen Haufen Leute, die würden niemals sich als Blogleser und die lesen dann Kraftfutter Midwerk jeden Tag. Und die würden aber nie sagen, ich lese da einen Blog.
Ich glaube, das ist so ein altes Männerding. Also das ist halt was die jetzt fast 40-Jährigen erfunden haben und also und da auch in Deutschland etabliert haben und das sind ja ein Dutzend, viel mehr sind es ja nicht. Also die wirklich spitze. Und die sind halt alle aus, auch tatsächlich, glaube ich, in der Altersgruppe ungefähr. Und das ist so ein bisschen ihr Baby. Aber wenn ich halt bei mir Kids gucke, die gucken natürlich auf Internetseiten, die sie nicht Blogs nennen und verbringen aber einen halben Tag darauf. Also auch was Tumblr betrifft oder Supio betrifft oder so, da sind die halt überall am Start. Aber das hat für die nichts mit dem Blog zu tun. Also die das definieren Internet, das ganz anders. Ja, das Internet, genau.
Weil häufig die Blogs ja eh dann auch noch bei Facebook reinpipen.
Na klar, richtig.
Machst du das?
Ja, klar. Also ich habe gestern Abend noch mal irgendwie gesessen und habe halt festgestellt, dass mein größter Traffic kommt tatsächlich von Facebook. Also das ist vermutlich Fluch und Segen zugleich.
Wie viel Prozent sind es?
Mitunter sind 60% und das ist schon echt fett, das ist schon echt viel.
Krass.
Und habe mich damals irgendwie so angesehen, machst du da drin, knallst da irgendwie Automatik drin, dass das dann da veröffentlicht wird und mittlerweile ist das damit wirklich ein großer Traffic-Verursacher auch.
Schade.
Ja, na, wenn nicht mehr Facebook, dann irgendwie was anderes. So.
Ja, das glaube ich auch. Da kommt irgendwann kommt was Neues.
Ja. Wer weiß, ob ich dann überhaupt mal einen Blog schreibe? Wissen wir ja auch nicht. Und dann ist es mir total egal. Keine Ahnung.
Jugendarbeit, Kids und so weiter. Du hast auch Kinder. Mhm. Wie, also ich fände es ja jetzt mal interessant, vielleicht weil ich irgendwie, also mein Vater war nicht Blogger und Elektro-DJ.
Er hat bestimmt andere Sachen gemacht. Er hat bestimmt im Garten gebaut oder so eine Sachen. Oder?
Ja, war halt aber irgendwie nicht so eine Underground-Szene.
Okay.
Oder vielleicht auch, weiß der Geier, was er im Garten hat wachsen lassen. Nee, aber wie sehen das so deine Kinder? So, sagen die irgendwie, mein Vater ist cool, der ist auch bei Facebook und meine ganzen Freunde.
Ja, bei mir ist ja so, ich war ja vor meinen Kindern bei Facebook. Da muss man auch ganz deutlich mal festhalten, dass ich da jetzt irgendwie schon seit Jahren bin und meine Große hat sich da irgendwie vom Jahr angemeldet und da kommt sie quasi nach mir. So, und deshalb ist das vielleicht auch gar nicht so cool. Ich keine Ahnung, ich weiß, dass die Große auf jeden Fall meinen Blog liest und da irgendwie hinterher ist. Die Kleine, die ist erst 4 und da beschränkt sich Internet eigentlich auf Klicken von YouTube-Videos, irgendwie lustige Comic-Sachen so. Ja, aber so grundsätzlich, also das ist halt so, das ist eine ganz witzige Anekdote, meine Tochter hat irgendwann die Schule gewechselt, die Große, und dann nach einem Dreivierteljahr kam die Lehrerin an und meinte, du, ich habe gestern mal den Namen deines Vaters gegoogelt aus Versehen. Also ich dachte schon so, aus Versehen, was ist denn da los? Das ist ja so eine richtige Berühmtheit im Netz. Und das findest du halt schon irgendwie cool. Ich glaube, das macht sie auch ein bisschen stolz. Und wir haben dies Jahr den Plan, ich würde dir wirklich gern für jeden Tag meinen Feedreader und meinen Blog überlassen. Und ich habe ihr gesagt, am Anfang des Jahres, wenn sie mit ihrem Deutschen noch so ein bisschen auf die Reihe kriegt, dass er wenigstens halbwegs an mir dran ist, dann können wir das auch mal machen. Das fände ich mal entspannt.
Wie mit ihrem Deutsch? Wieso können sie kein Deutsch? Oder?
Ja, na, die ist jetzt 7. und da gibt es halt noch so manche Sachen, die man halt anders schreibt.
Achso, und dann lässt dann
das ist auf einer Tochter. Schule, wo sie in erster Linie tanzen, klatschen und steppen lernen.
Okay. Ist das und, eine Waldorfschule?
Ja, ja.
Ach geil.
Ja.
Und die machen da dieses neue Rechtschreibkonzept, schreib wie du willst und irgendwann lernst du schon
wieder. Nee, meine Große ist schon mal auf freie Schulen gegangen und da ist das natürlich einfach, ist das schon ein bisschen anders. Da geht halt Lautschrift vor Schreibschrift oder vor richtige Rechtschreibung. Geht es halt eher darum, dass man sich irgendwie artikuliert, sodass Leute das verstehen, ja, wie die geschrieben wird. Aber das hat nach ein paar Jahren dann wirklich so nachgelassen und ging irgendwie ja nicht voran, dass er gesagt hat, wir müssen irgendwie die Schule wechseln, hat auch andere Gründe gehabt und dann hat sie die halt gewechselt und ist jetzt da auf der Waldorf und hat halt extrem viel nachgeholt im Vergleich zu dem, wie sie vorher geschrieben hat, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber ist halt immer noch nicht ganz so weit, hat aber auch 2 Jahre länger Zeit, die Waldorfer gehen ja bis zur 12. Die machen das in 12 Jahren, was andere in 10 Jahren machen. Also bin ich da noch relativ entspannt.
Oh, das wird der große Tag.
Ja, also ich würde das entspannend finden, so mal gucken.
Gucken, wie die Leute reagieren auch.
Ja, das ist sowieso mal entspannt. Man hat das letztens irgendwie gemacht mit einem Kumpel von mir, das ist ein Kollege hier, Mogrins, hat gesagt, pass auf, du machst jeden Tag meinen Blog, ich mache jeden Tag deinen Blog. Und das ist halt schon ganz interessant. Was passiert da so? Wie reagieren die Leute? Wie ist das Linkverhalten von anderen und so? Das fand ich entspannt.
Vielleicht sollten wir das mal machen als Aktion, dass wir einmal rund...
Tauschen die Blogs, tauschen, das muss großartig sein.
Tauschen die Blogs und aber keinem sagen. Wir tauschen mit PI.
Das wäre ein Kracher. Aber das wollen die bestimmt nicht. Nee, aber das ist halt, fände ich halt ganz spannend, aber du hast halt dann auch immer, das, was macht der da auf meinem Blog? Oder hast ein Foto, oder ist irgendwie ein Copyright dran, nur schnell wieder runter und so, ist halt auch immer ein bisschen blöd.
Es geht unglaublich viel um Glaubwürdigkeit, oder? Das ist so, also das habe ich bei allen Leuten, die irgendwie einen Blog haben, die haben immer alle Angst, oh Gott, das könnte jetzt irgendwie meine Glaubwürdigkeit kaputt machen, wenn wir das machen, oh nee, das können wir nicht. Oder also auch bei den Großen vor allem.
Ist das nicht vielleicht auch, dass die Leute Sorge haben, dass der andere besser ist?
Nee, glaube ich nicht.
Dass man einen Leser verliert?
Nee. Also ich wüsste, bei René von Nerdcore weiß ich halt, dass er schon sehr, sehr, sehr bewusst darauf achtet, wen er an seinem Blog lässt und wer nicht. Und er will halt schon, dass die dann den Content bringen wie er. Ich glaube nicht, dass er glaubt, dass irgendeiner besser ist. Also kann ich mir schlecht vorstellen.
Nö, das, die nee, glaube ich auch nicht. Es geht, geht eher darum, dass die Leute eine Erwartungshaltung haben an dich oder deinen Blog und dass die denken, okay, bei Kraftfutter Mischwerk erwarte ich das, bei Metronaut das, bei Netzpolitik das und das. Und dass das
klar, dass Rechtsanwalt Stadler jetzt nicht irgendwelche Lucien-Tamler-Tierfotos bringen kann, obwohl das vielleicht auch einfach mal, ich bin ja sowieso für viel mehr Quatsch im Netz.
Ja,
mir ist das alles viel zu ernst mitunter, so gerade auf diesen großen Blogs. Und das wäre wirklich mal eine interessante Kiste. So. Sollte man mal machen. Und wie gesagt, ich hatte da nie Angst irgendwie, dass einer besser ist als ich. Und selbst wenn, hätte ich gesagt, gib meine Zugangsdaten, ich muss da dein Passwort ändern und kommst nie wieder auf meinen Blog. Die Möglichkeit hast du ja auch. Schreib dein eigenes. Mhm. So kann man ja auch machen.
Aber ich hab das Gefühl, dass Quatsch vor allem besonders gut läuft. Also du kannst dir irgendwie ein Bein ausreißen, eine dicke Reportage machen, recherchieren, irgendwie einen riesen Aufwand machen, eine Woche für einen Artikel brauchen und nachher hast du irgendwie ein paar hundert Leser, keiner flattert irgendwie und dann machst du irgendwie so abends eine scheiß Fotomontage hin und am nächsten Tag ist die Hölle los. Also das ist irgendwie so.
Das ist bei mir so das Ding, also gerade wenn du so auf Twitter unterwegs bist und natürlich klickst du viele Links und wenn du da halt nicht nur irgendwelchen Quatschleuten folgst, guckst du dir halt natürlich auch viel politische Zeug an, netzpolitische Zeug, soziokulturelle Zeug irgendwie und ich hab den abends ja keinen Bock mehr darauf. Ich will den abends nicht nochmal einen Artikel irgendwie über 5 Seiten auf der Süddeutschen lesen, sondern ich will mich durch irgendeine Suppe oder irgendeinen Tumblr klicken und lustige Bilder sehen. Gibt mir dann viel mehr so. Und im Regelfall ist auch eher das, was dann bei mir letztendlich landet. So diese lustigen Sachen, die ein bisschen auch von diesem tristen Alltag ab.
Und deswegen läuft Kraftfutter Mischwerk auch gut, oder?
Das, ja, also wie gesagt, woran es genau liegt, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich sage halt immer, es ist wirklich die Mischung aus allem, also auch der Musik. Und ich habe ja mitunter halt auch so politische Sachen irgendwie drin, die halt lange nicht so ausführlich sind und so offiziell und seriös. Das ist mir immer halt viel zu seriös. Also es ist halt wichtig, dass Leute gibt, die sowas machen.
Kurz den Impuls einfach mal rein.
Ja, genau, richtig. Und wenn es halt nur ein Link ist. So irgendwie, letzte Woche gab es irgendwie einen ziemlich geilen Artikel auch irgendwo. Ich will den Süddeutsche schon wieder sagen, so ein bisschen viel langsam.
Hey, Süddeutsche.
Nee, das war der ja nicht. Halt. Das war die Zeit online. Die haben eine ziemlich geile Serie über neue Nazis in Deutschland. Mhm. Also wirklich großartige Reportage. Und die knall ich halt als Link drin und dann sollen die Leute halt da gucken. Ich will halt auch immer, dass die Leute weiterklicken. Das ist mir halt auch ganz wichtig. Deshalb schreibe ich zu vielen Sachen ja nicht so viel, weil so ein Link viel schneller geklickt wird, wenn du da nicht ewig rumpalaberst.
Das Clickbait-Prinzip.
Ja, da klickt kein Mensch mehr ruf. So. Ja. Weil du hast dann alles dazu geschrieben und dann fragt man sich, warum soll ich jetzt noch den Link klicken? Also klick den Link und guckt halt da. Macht viel mehr Sinn.
Das ist auch ein interessantes Phänomen. Du erkennst immer Leute, die in dem alten Netzdenken verhaftet sind. Ich arbeite immer für verschiedene, also Arbeitgeber, die auch mit Netz zu tun haben und die haben oft so ein Ding mit, ja, und dann muss ich der Link in einem neuen Fenster und wir müssen die Leute auf der Seite behalten und dieses Ding, das ist einfach totaler Bullshit. Ja. Also ich versuche, da muss man echt gegen ankämpfen. Sagen, ja. Hey, Quatsch, die Leute wollen weiterklicken und dann machen selbstbestimmt auch. Dann sagen die neues Fenster und muss denen doch nicht ein Fenster aufdrücken.
Ja. Also, zumal es halt auch immer so ein Ding ist, wie, also die haben jetzt meine Jacke an, die dürfen sie nie wieder ausziehen, die müssen jetzt noch eine drüber ziehen. Also halt fand ich schon immer total unsinnig, so dann so ein neues Fenster. Aber das ist viel wichtiger, um irgendwie Sachen zu teilen. Halt ja nicht so viel Palaver, einen Link und dann sollen die Leute darauf klicken. Also wenn du einfach nur einen Link setzt, ui, schreibst und den irgendwo hinlinkst, haben die allerhand Klicks. Wenn du jetzt aber dann noch tierisch balaberst und bla und blub, der klickt hier manchmal auf.
Ja, und du hast natürlich schon auch für dich dann, wenn es dir unbedingt darum geht, deine eigene Leserschaft zu halten, hast du natürlich auch genau diesen Effekt. Natürlich merken die sich, wo sie den Link her hatten.
Na klar.
Und kommen dann wieder und wissen gerade, wenn du jetzt irgendwie irgendwas Kleineres verlinkst, dass sie halt denken, krass, ja, hier Kraftfutter Mischwerk ist eine gute Anlaufstelle für mich, weil da vorgefiltert wird und ich von da aus eben weiß, wo ich die Sachen finde und nicht nur, weil du einmal irgendwo hinlinkst, dass dann deine gesamte Leserschaft dann dahin verschwindet. Das ist ja,
das ist ja die
Angst eigentlich
die wieder. Online-Medien, die immer nur...
Ist das wirklich so? Das ist eine Denke, da will ich nie drüber nachdenken. Aber ich habe das irgendwie, letzte Woche habe irgendwie so ein Blatt, so eine regionale Zeitung irgendwie bei uns und die haben irgendwie einen Artikel geschrieben, Nazis, GEMA, irgendwie bla, blups und schrieben dann halt so, schreibt Heise. Und ich will halt so rufklicken und denke so, hä? Wo schreibt denn Heise das? Wo ist denn jetzt der Link? Und dann habe ich so runtergescrollt und dann ist er irgendwo drunter, muss er irgendwo, nischt, schreibt Heise, Punkt, das war's. Und dann denke ich so, hä, was ist denn da los? Und ich weiß nicht, warum die das machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du das in der Zeitung so nicht drucken kannst. Da ist das auch real.
Also ich. Die machen meistens diese großen klassischen Online-Medien, die verlinken ja auch nur intern, um ihr SEO-Teil hochzupushen und die Leute auch da zu behalten, um mehr Klicks. Aber ich will nicht dann auf die Überblicksseite Terror bei Spiegel kommen. Richtig. Das interessiert mich nicht. Ich will irgendwie detaillierte andere Informationen bekommen und Quellen sehen und.
Obwohl die ja auf dem Weg sind, Logik. Ja, also gibt halt Medien, die bedeutend schlechter machen. Und nee, man kann Spon auch bashen, also bin ich auch nicht abgeneigt, aber es ist halt einfach so, dass sie im Regelfall einfach die schnellsten sind. So.
Ja, und die größten. Also, nee, aber es ist so, die mittlerweile verlinken auch immer mehr Zeit online.
Richtig.
Ja auch.
Nee, da hat man auch gelernt, das ist halt auch ganz wichtig, denke ich. Also und für wenn du mit Blogs groß geworden bist, ist einfach eine Selbstverständlichkeit, gehört halt einfach dazu.
Ja, nee, das macht ja auch, ich meine, ich will ja auch viele Links bekommen, wenn ich irgendwo hingehe und freue mich, wenn Leute was zusammengestellt haben und mir eine Vertiefung geben.
Na klar. Und wie gesagt, ich sage halt immer, klicken, 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 ihr müsst euch da durchklicken. Und wenn er da kommt und da ein Link ist, klickt er da weiter rauf. Weil das ist halt auch so ein Ding, das ist halt auch dieser Unterschied, was ich vorhin meinte, dass die Leute nicht mehr von Facebook so rauskommen, da ist das halt nicht so. Dann machst du halt ein Fenster auf und dann ist da das YouTube-Video und da brauchst du nicht mal mehr raufklicken. Willst du? Und dann scrollst du, zack, das nächste und klickst da und irgendwann mal rauf. Das finde ich halt sehr tragisch so.
Ja.
Weil das Netz so riesengroß ist und irgendwie so viele Möglichkeiten bietet und wenn du da nicht klickst oder die Möglichkeit hast, nicht zu klicken, fehlt halt was, geht dir auch ein bisschen was verloren.
Genau, alles so zentriert und die Leute halten.
Richtig.
Ich finde das immer wieder schön und dann kommst du auf irgendeinen Link, der die Seite kennst du nicht und freust dich, dass irgendjemand einen schönen Artikel geschrieben hat oder irgendwas
Lustiges. Das ist gerade bei Tumblr, finde ich, das extrem abgefahren. Also kommst du auf irgendeinen Tumblr, hast du noch nie gesehen und denkst, boah, Alter, wie geil ist das denn? Was ja auch so, also ich weiß, dass das sehr kritisch gesehen wird. Also gerade bei den älteren Bloggern, glaube ich, tun sich viele damit schwer mit so Tumblr, weil die linken ja nicht und die geben ja keine Quellen an und so. Aber ich glaube, dass so ein Tumblr eine ganz andere Philosophie verfolgt als ein klassischer Blog in dem Sinne.
Ja, mich erstaunt über wie viele Leute es gibt, die so viele schöne Informationen zusammenfiltern, weitergeben.
Ja, also für mich gibt es halt Tumblrs oder so, sind für mich die großartigsten Blogs. Ich weiß ja nicht, This Isn't Happiness ist so, das ist für mich eines der geilsten Blogs überhaupt und das ist im Grunde genommen nur, in Anführungszeichen, ein Tumblr. So. Und er macht halt ein Bild und dann macht er einen Link runter, also immer den Link und dann musst du halt weiterklicken und musst halt gucken, wo du hinkommst. Und ist vom Konzept her großartig, finde ich. Und halt sehr visuell, ja sehr, sehr, mit sehr viel Wert auf die Visualität. Mag ich gern.
Hallo.
Da bist du ja.
Tumblrs.
Da waren wir gerade, ja. Ich sagte, wie super ich die finde.
Du findest das cool?
Ich finde das super cool,
ja. Ja, die haben ja, also das Einzige, was ich da irgendwie ärgerlich finde, ist, dass sie so richtig geiles Design immer haben und so perfekt irgendwie, dass WordPress da inzwischen echt hinterherhängt, irgendwie so, gerade auch so mit diesem endlos durchscrollen und so. Ne,
ja, horizontal endlos durchscrollen, die sind super. Ja, aber das liegt ja primär auch einfach an den Leuten, die Designs machen für WordPress und ich meine, wenn man das kann, bei mir ist so, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich habe irgendwie mein Design, was ich jetzt habe, vor 3-4 Jahren aus 3 verschiedenen Templates irgendwie zusammengebastelt und habe da wirklich 12 Wochen dran gesessen. Und das ist schlimmer als Mathe, finde ich, dieses PHP, CSS-Coding-Zeug da und hab das irgendwie so gemacht, dass es läuft. Und
Trial and Error.
Ja, genau. Und will habe auch gar keinen Bock, das zu verändern. Weil, wenn man das hört, es gibt halt Blogs, die außerordentlich schöne Designs haben, auch in Deutschland, das muss man halt sagen. Und kann man sich ja auch Mühe geben oder man lässt sich das was kosten, aber das würde ich halt auch nicht. Tumblr ist auf jeden Fall einfacher.
Ah, Kosten. Wie ist denn bei dir Flatter? Hast du, ne?
Ja. Ja.
Aber sonst eigentlich muss man auch sagen, ich meine, du bloggst sehr häufig, sehr viel. Wie viele Stunden gehen da so in der Woche für drauf? Schon viel, ne? Aber wahrscheinlich zählst du die jetzt auch nicht so direkt, weil es irgendwie mit in einem normalen Flow drin ist.
Also wenn gibt ja so Tage, wo es eng ist, wo du nicht so viel Zeit hast. Und dann weiß ich halt, dass du, wenn du, also ich habe das relativ gut organisiert mit dem Feedreader und habe da auch eine gewisse Ordnung drin und kann meinen Blog in 3 Stunden am Tag irgendwie machen. So macht man natürlich nicht. Weil dann kommt halt abends irgendwie nochmal jetzt der heiße Scheiß drin oder da ist irgendwie nochmal was Neues, dann packt man das mal drauf. Aber wenn ich keine Zeit habe, schaffe ich es in 2-3 Stunden irgendwie meinen Blogs voll zu machen für den Tag.
Aber
das
ist schon auch,
das ist schon viel.
Ja, Anreden im Garten.
Ja.
So sehe ich das immer. Also das ist halt quasi mein Hobby. So, und ich mache das halt sehr gerne. Mein Beruf lässt das halt auch zu, das muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Ich habe ursprünglich mal Maler-Lackierer gelernt. Ich habe euch Prenzlberg hier schön gemalt in den 90ern, als das alles noch grau war, weil ich hier immer. Und wenn du so einen Job machst, hält das nie. Dann kannst du knicken, da bist du 10 Stunden am Tag unterwegs und dann kommst du abends nach Hause, nimmst du eine Badewanne und dann trinkst du ein Bier und dann nimmst du pennen, da würde das nicht gehen. Und ja, so 2-3 Stunden am Tag meistens mehr. Und so von der Evaluation ist halt, wir haben damals mit dieser Creative Commons License Kiste auf Sinner angefangen und haben nur unter Netlabel Sachen, unser Zeug damals veröffentlicht. Und die hatten halt immer so ein Pay-What-You-Want-Modell. Mhm. Also hast du halt einen PayPal-Account gehabt und die Leute konnten halt bezahlen, was sie wollten. Hat das funktioniert? Na, wir hatten 120.000 Downloads und hatten 75 Euro über 6 Jahre. Das ist natürlich ein Scherz, das ist ein absoluter Witz, ja. Und da bin ich mit Flatter, ich hab das ja nicht primär für meinen Blog, weil ich das ein bisschen frech finde, weil halt viele Sachen da auch drauf sind, die nicht von mir sind, tut mich immer ein bisschen schwer mit. Hab aber jetzt meine komplette Musik irgendwie ausgelagert auf eine eigene Seite und da ist es halt auf jeden Fall da und ja, das ist okay. Also ist jetzt auch keine Jeans oder keine DVDs im Monat, aber das ist in Ordnung. Ich glaube, es geht auch darum, also ich flatter halt auch andere Leute und das ist eher so ein Wertschätzungsding. Es geht nicht um die Summe, sondern es geht darum zu sagen, ich mag das, was du machst. So. Und ich meine, wenn das viele machen, kommt was zusammen und wenn das jetzt für ein Abendessen reicht, im Monat ist das ohne. Ne?
Da kommen wir fast in die Urheberrechtsdebatte, das mit den Bezahlmodellen, aber die müssen wir auch gar nicht machen vielleicht. Aber die Modelle, das ist schon spannend, ob das funktioniert. Ich meine,
was ich ganz interessant finde, ich hab irgendwie gerade durch diese Musikkiste, durch diese Mixe, ich mache immer im Winter diesen Adventskalender, wo ich international pro Tag einen Mix von irgendwem aus der Welt habe. Und mir schreiben halt regelmäßig Typen, also gerade Engländer und Amis, die halt fragen, dieses Flutter, was ist denn das und rentiert sich das überhaupt und so. Und dann muss ich immer schreiben, ja, in Deutschland ist das irgendwie ganz okay, das ist auch relativ populär auf den großen Blogmedien. Keine Ahnung, ob das bei euch funktioniert. Und dann sage ich, was ich da so im Monat irgendwie mit umsetze. Und dann, oh, ist ja cool, das probieren wir jetzt auch. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr deutsche Kiste.
Herr Flutter wird jetzt in den USA, glaube ich, langsam hoffentlich kommen, weil diese All Things D und so jetzt irgendwie langsam darauf aufsteigen und die das Flatter-Evangelium vielleicht ein bisschen exportieren. Mhm. Ich finde das auch genau. Mir geht es bei Flatter nicht irgendwie um die Kohle, die dabei rumkommt, sondern es ist einfach schön da zu sehen, so ey geil, so das haben nicht nur so viele Leute geklickt und gelesen, sondern das hat dann auch noch so und so viele Leuten so sehr gefallen, dass sie den Knopf drücken. Während so ein Facebook Button, ich meine, ist geschenkt. Ne? Also gut, der führt dann wiederum dazu, dass er irgendwie deine Leser irgendwie exponentiell vielleicht ansteigen lässt oder so. Aber diese Wertschätzungsaspekt finde ich halt ganz toll. Ich frage nur deshalb, weil wenn du da so ein Hobby hast, was du jetzt mit vielen Stunden am Tag betreibst, dann finde ich es ja zumindest immer ganz schön. Ich meine, okay, die Hosting-Kosten sind jetzt nicht besonders hoch. Ne?
Das war, wenn ich immer mit anderen Leuten rede, die sagen mir halt immer, ja, wir müssen den Server bezahlen. Mein Server kostet nichts. Also das ist ein Witz, lass mich kurz überlegen, das sind 100 Euro im Jahr, 120 Euro und ich habe alles endlos, also Traffic und Datenbanken und alles, was ich will, ist alles endlos und das ist genial, das kostet nichts.
Ja gut, muss aber, also die
120
kriegst du ja drin.
Ja, selbst, ich hatte ja auch schon eine Seite, bevor ich einen Blog hatte und da habe ich das ja auch bezahlt, also da bin ich relativ locker.
Aber eigentlich ist es auch das Besondere, dass es halt eben nicht ums Geld geht. Bei den meisten, und ich meine, in Deutschland gibt es wahrscheinlich 5 Blogger, die Geld verdienen, oder? Oder 5 Blogs, die...
Welche 5 wären das?
Keine Ahnung, Netzpolitik, Nerdcore, Spreeblick.
Spreeblick geht auch zu, ja.
Aber sonst, ich
glaube ja, das ist ja auch so was, wo man ja nicht so drüber gerne redet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich halt wirklich mich da dann zu konsequent entscheiden würde, Werbung machen zu wollen, ich davon leben könnte. Also ist mittlerweile die Angebotsvielfalt so groß, dass ich weiß, dass das funktionieren würde und ich weiß halt auch, was andere Blogger irgendwie mit dem Blog, was sie machen, generieren. Und ich glaube, dass das auch kleinere Blogs gibt, die weitaus weniger bekannt sind und weitaus weniger Leser haben, als ich, da sich zumindest die Miete von leisten können, da ich fest von aus, wenn die Werbung machen.
Ja, aber du willst das gar nicht machen.
Ich weiß das nicht so genau. Also für mich stand das nie zur Debatte, weil ich hatte immer gesagt, weil ich will das nicht. Und mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich würde es machen, wenn ich ein ordentliches Werbekonzept hätte. Also wenn mir irgendjemand was da vorbereiten würde, wo ich dann halt keine Mastercard, Visa, Scheißdreck, Werbung für irgendeinen Müll habe, den ich selber nicht so, also wofür ich selber nicht stehe. Also das würde ich halt schon machen, aber das Konzept lässt auf sich warten und wenn es irgendwann mal soweit ist und einer sagt, du, wir haben hier sowas, das würde genau auf dich passen und ich würde sagen, okay, dann will ich es wahrscheinlich auch machen.
Du hast halt natürlich auch nochmal einen etwas anderen, also ich glaube, ob du es willst oder nicht, wenn du wirklich jetzt irgendwie einen Werbeanbieter da drauf hast, hast du natürlich irgendwie nochmal so einen, ganz einfach nochmal einen anderen Druck. Ganz unabhängig davon, ob der den jetzt, ob der wirklich real für dich existiert, aber einfach so psychisch ist das dann einfach da, dass du denkst, okay, weiß ich, heute nicht geblockt, doch, da muss irgendwie was kommen oder dann fängst du vielleicht auch, wenn du erstmal merkst, dass du für Einblendungen oder Klicks bezahlt wirst, fängst du
an. Klickstrecken. Das würde ich gar nicht machen.
Fängst du an mit Klickstrecken.
Ja, aber das ist genau, das wäre halt schon mal, ich würde nur für meine Page-Impressions würde ich Werbekohle nehmen wollen. Nicht wie viele Leute jetzt wie auf das Video klicken. Das würde ich schon nicht machen wollen. Also ich wäre da schon sehr wählerisch, was das Konzept betrifft. Ja. Andererseits ist es halt so, dass ich sage, ich kann mir vorstellen, auf einem Land zu wohnen, wo halt ringsum nichts ist und wenn ich da keinen Jugendclub um die Ecke habe, muss ich von irgendwas leben. Und wenn das halt der Blog wäre, wäre für mich das Einfachste der Welt, weil das mache ich sowieso jeden Tag. Und wenn ich halt abends sitze, so wie heute, komme ich nachher nach Hause und denke, Samstag, noch kein Eintrag von dir selber im Feedreader. Weiß ich, dass ich halt noch was bringen werde. Egal, ob da jetzt Werbung drauf ist oder nicht. Also ich glaube nicht, dass das in der Form wesentlich was ändern würde.
Mhm. Ja, also ich, ja, vielleicht nicht wirklich, nicht wirklich, aber ja, dann irgendwann schon. Ich meine, spätestens, wenn du dann wirklich auf dem Land wohnst und dich entscheidest, dich durch dein
Blog zu finanzieren. Das ist für mich halt so ein Ding, halt, dass ich halt auch immer gesagt habe, ich will primär meine Musik unter CC-Lizenzen irgendwie veröffentlichen, weil ich den Druck nie haben wollte. So. Weil ich habe eine Zeit lang auch ein Indie-Label gehabt, also mitbetrieben, so richtig mit Platten und mit Presswerk und mit Mastering und dem ganzen Zeug irgendwie ein paar Jahre gemacht. Und ich wollte halt nie den Druck haben, Musik machen zu müssen, damit andere die kaufen, damit ich mir davon meine Miete und mein Brot leisten kann.
Deshalb habe ich das immer dein Hobby kaputt
gemacht. Dann bist du nämlich am Arsch, genau. Und ich kenne halt noch jemanden, der das auch macht, Marco Fürstenberg, der hat, also ist eine Legende eigentlich, der macht so Dub-Techno und ist, glaube ich, auch im Moment oder die letzten Jahre schon so der Vorzeigeproduzent in dem Genre für Deutschland. Und der hat ursprünglich mal angefangen auf Cinna, also hat alles unter CC-Lizenzen veröffentlicht, auf dem Netlabel damals. Und hat dann halt auch ziemlich viel Platten veröffentlicht und hat aber gesagt, ich gehe immer arbeiten. Ich will davon nicht leben müssen, weil wenn ich ein halbes Jahr mal keinen Bock habe, eine Platte zu machen, dann will ich das nicht machen müssen. Und der ist damit sehr gut gefahren und der arbeitet halt immer noch in seinem kleinen Store da in Leipzig und wenn er irgendwie einen Gig hat, dann fährt er da hin und wenn er Bock hat, eine Platte zu machen, dann macht er die und wenn er den Bock nicht hat, dann macht er das halt nicht. Das finde ich halt ganz spannend.
Ja, das versaust du dir dein Hobby wahrscheinlich.
Na klar.
Ja, du kannst auch nicht so befreit einfach machen, was du, also da ist immer dann ist ein anderer Druck da.
In dem Moment, wo du dich in die Abhängigkeit begibst.
Ja, also das Ding ist halt, also man muss sich das mal vorstellen, du hast dann halt wirklich einen fetten Erfolg und hast ihn so aus so einer Schnapslaune gemacht und denkst dann so drei Tage später, ist irgendwie ganz nice, aber dass ich jetzt ausgerechnet dafür bekannt werden soll, das ist auch irgendwie blöd, aber das bringt mir das Brot auf den Tisch. So, und dann denkst du halt sechs Wochen später, Mietezahlung steht wieder, ach, machst du noch so ein Ding.
Muss man also mal Schnaps trinken.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das schwierig sein könnte, also bei mir wäre das so. Und wenn du halt ein Künstler bist, der sich etabliert hat und der sowieso machen kann, was er will, weil irgendwie alles geil ist, was man macht, dann ist das auch real, dann kannst du auch davon leben.
Ja, aber ich glaube, so diese Gnade, dass es wirklich, dass du auf das Niveau kommst, ist echt ein Künstler so zu sein, die haben halt dann, das erwischt halt relativ wenige, ne?
Dann. Ja, wissen wir, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt schon ganz schön viele,
die. Also wir haben auf jeden Fall, nachdem du das jetzt alles gesagt hast, so wenn du irgendwann Werbung hast, so dann schreien wir Kommerz, dann machen wir dich platt.
Ja,
dann
ist mir ja klar, das haben wir alle. Das würde ich ja bei allen anderen auch machen. Weil wie gesagt, ich bin ja im Forum groß geworden.
Das Gute ist, ich sehe Werbung gar nicht. Also wir sehen doch alle wahrscheinlich keine Werbung.
Ich habe noch nie einen Adblocker benutzt.
Echt?
Nee, halt noch nie. Aber ich klicke auch nirgendwo auf Werbung.
Weil mich irritiert es dann immer, wenn ich an irgendeinen Rechner komme, der keinen Adblocker hat, dann sage ich, wow, das Internet sieht ganz anders aus.
Das glaube ich so, ja. Aber wie gesagt, ich habe noch nie einen Adblocker gehabt. Also klar, geht mir das schon so mitunter auf den Sack, aber für mich gehört es auch irgendwie dazu. So,
ja.
Keine Ahnung.
Ist ja auch irgendwie Geld verdient werden.
Ja, was? Ja, und wenn ich dann mal Werbung mache, würde ich nicht mal drüber schreiben, dann geht da halt irgendwo ein Fenster auf und eine Südarsch lecken.
Also, ja. Direkt mit Pop-up oder was? Nee, das
wäre auch so ein No-Go. Endet noch mit diesem fiesen, diesem Layer, die gibt ja jetzt neue, die Franzosen machen das alle, so ein Layer, wo dann erstmal Facebook-Like ist. Also kommst auf die Seite, geht so ein Flash-Ad auf und dann musst du halt auf Facebook gefällt mir klicken, sonst kannst du ja nicht auf die Seite.
Super, ah, cool. Da stehe ich total drauf.
Ja, bin ich auch wieder weg und hole mir den Link woanders her. Linke ich da nicht hin.
Stimmt, da gibt es echt diese fiesen Dinge. Das haben manche Zeitungen haben das. Die Süddeutsche, nee, ich weiß nicht, um den Namen nochmal.
Ja, wo dann irgendwas
wo sich unten so ein Teil reinschiebt. Und das, die kriegen immer mal die Aufmerksamkeit meines Auges, dummerweise. Naja.
Ja, Werbung, scheiße. Wollen wir nicht. Flatter ist besser.
Aber ist auch ein Szene-Ding.
Ja, ist aber, kannst du nicht von leben. Also die weißt du, gibt Leute, die davon leben können und die können sich auch ihre Studie kriegen und davon leisten, die gehört davon. Aber das sind halt die wenigsten.
Ja, du meinst Tim Pritlove wahrscheinlich, ja. Ja. Der natürlich auch nochmal eine ganz andere Solidaritätsbindung der Hörer
irgendwie. Ja, natürlich. Hat, wie gesagt, ich würde doch in keinster Weise irgendwie bewerten. Ist auf jeden Fall jemand, der zeigt, dass es funktioniert, dass es gehen kann. Aber ich muss das doch so nicht haben, glaube ich. So, und ich habe das halt da drauf und wenn die Leute da irgendwie ein paar Cent hinterlassen, ist das okay und wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, funktioniert auf jeden Fall. Also als uns der Podcast-Bus im Wendland beschlagnahmt wurde, kam da gleich irgendwie für die erste Anwaltsrechnung die Kohle rein. Also das geht schon, wenn dann Leute sagen, hey, flattert mal, macht mal, die brauchen irgendwie Solidarität. Also, aber nee,
ich. Wir können jetzt nicht auch andauernd irgendwie die Karre beschlagnahmen lassen.
Nicht? Muss doch keiner wissen.
Ja, so eine Schnapsidee, müssen wir wieder die scheiße Miete, müssen wir wieder irgendwie. Mahnen, müssen wir uns mal wieder selber abmahnen.
Aber ist für mich halt immer noch auf jeden Fall der bessere Weg als diese PayPal-Kiste damals, die diese Netlabels da so hatten, wo wir ja viel Musik veröffentlicht haben. Und da war ja nichts, kannst du knicken.
Das ist dann auch bitter, ne? Wenn dann. Da kommt nämlich auch noch dazu, wenn dann so ein Kanal hast und dann kommt da nichts, dann.
Ich fand es dann auch lächerlich. Bei mir war halt so, das hieß damals bei Sinner, ja, du musst unbedingt einen PayPal-Account haben, du musst das unbedingt haben, damit die Leute da Geld irgendwie über hinweisen können. Ich will aber ja keinen PayPal-Account und hab das aber trotzdem gemacht und dann dachte ich so nach 2 Jahren, so viel gibt 36 Cent. 2 Jahre später. 7 Euro irgendwas.
Aber ich glaube, es funktioniert für konkrete Projekte. Also letztens zum Beispiel bei der ACTA-Demo in Berlin, da hing auf der Seite von dem Berliner Bündnis ein Ding, hey, wir brauchen 500 Euro für Generator, Anlage,
klar.
Ding. Innerhalb von 20 Stunden war das finanziert oder so. Und das funktioniert einfach. Und das sind einfach coole Methoden, um halt auch irgendwie eine Demo zu stemmen.
Generell oder? Diese Crowdfunding-Kiste finde ich ganz spannend. Also was da noch so passiert, steckt ja irgendwie noch in Kinderschuhen. Und ich glaube, dass man da große Sachen mitmachen kann, wo die ja mittlerweile auch bei sind. So, ja. Wenn ich das richtig verstanden oder irgendwie gesehen habe, gehabt die Tage irgendwie, ich weiß nicht genau, worum es ging, aber da hat ihn auch noch für Kohle mit generiert. Ja. Für sein Projekt, was er machen wollte.
Ja, wir bleiben antikommerziell und linksradikal und trollig. Linksradikal, du hast das ja jetzt mehrmals schon mal so ein bisschen mit anklingen lassen, so linke Sache scheint dir dann doch näher als die rechte.
Ja.
Aber eigentlich nehme ich jetzt Kraftfutter Mischwerk nicht als so besonders jetzt irgendwie großartig politisch getüncht.
Nee, will ich auch nicht haben, weil... Ja, weil das auch Diskussionen nach sich zieht, die ich nicht führen möchte, eigentlich. Weil will auch, also mir wird mitunter auch viel zu viel geschwurbelt im Netz und jeder muss für alles Verständnis haben und jeder muss irgendwie für alle toleranzbereit sein und hier Kompromisse einnehmen und ich will das nicht. Und ich will das nicht bei mir auf dem Blog und deshalb lasse ich das meistens auch weg.
Ja, ist manchmal anstrengend, wenn man irgendwie gegen Gauk was schreibt und dann kommt eine Welle der Empörung von
irgendwelchen Freaks. Also wie gesagt, was immer funktioniert, sind Polizeiprügelvideos. Da hast du immer 50% absolute Vollidioten drin.
Die sagen immer
Kopfzone. Die müssen einen Job machen, sind auch nur Menschen und die sind nervlich halt gereizt und dann rutscht ihnen schon mal die Hand aus.
Immer das gleiche die Argumentation.
Die sollen froh sein, dass der Kopf noch dran ist, wenn die losgelassen haben. So. Das muss ich nicht haben. Nee, oder bestimmte Street-Art-Sachen. Und hast du halt, ich hatte irgendwann mal so ein Video gehabt, da haben irgendwelche Typen in Leipzig eine komplette Regiobahn voll gebombt. Und wie die Notbremse gezogen sind raus und gesagt, die haben das ganze Ding unter Silber gesetzt. Und dann hast du da Diskussionen. Und denkst, Leute, nee. Will ich denn auch nicht haben.
Hatte ich das eigentlich bei dir, dieses, also wahrscheinlich bei dir oder bei René gefunden, dieses Video-Doku irgendwie über Berliner Bomberszene irgendwie so, die dann irgendwie in die U-Bahn-Schächte und so reingehen.
Das waren wahrscheinlich bei René und bei mir, ja.
Das fand ich ja immer sehr interessant, diese die Jungs, ja, und wie halt auch irgendwie, wie die, obwohl die halt wissen, dass der Zug im Prinzip innerhalb von 24 Stunden wieder gereinigt wird, was ja dann irgendwie der, die, das, klar, das,
Broken Window
Broken Window Theory und andererseits so lerntheoretische Konzept, so gönnen ihnen nicht, dass der Zug da lange rumfährt, und, so dann was haben sie gemacht, okay, malen halt die Züge und positionieren dann ihre Kumpels an den Brücken und ja, so, um das einfach, um diesen Moment festzuhalten, wenn ihr gebombter Zug dann
da rumfährt. Letztens, ihr habt so irgendwo auf so einem Zug irgendwie so ein Graffiti, ein Train, der meinen Namen trägt, nur für eine Nacht, und ich glaube, das sagt eigentlich genau, alle, ja. Was anderes geht's eigentlich nicht. Wenn es länger ist, ist okay, und wenn es halt kürzer ist, dann wart halt dran und man hat halt irgendwie einen Zug bemalt, und ich glaube, das soll es dann auch sein, mehr soll es glaube ich gar nicht sein.
Das fand ich auf jeden Fall schon ganz spannende.
Ich finde sowieso, Dokus sind total unterrepräsentiert. Also was ich halt am Netz total mag, sind halt einfach Dokus, Dokumentationen, die sie irgendwie vor 30 Jahren mal für irgendeinen ARD-Sender gedreht haben, und die liegen vergammeln in irgendwelchen Archiven und kein Mensch will das heute mehr sehen, und irgendwann taucht so ein Ding auf YouTube auf. Habe ich auch ganz oft und ganz viel von und mag ich halt unheimlich und gucke die auch wirklich fast alle, weil das ist halt, das ist dann quasi mein Bildungsansatz. So kann man sich angucken, muss man nicht, aber finde ich halt sehr spannend, mag ich halt auch sehr am Netz.
Ja, stimmt, das lese ich bei dir auch immer echt gerne, wenn du irgendwie ein schönes Video, schöne Doku.
Und die alten Dokus, ich nehme hier so eine Kreuzberg-Doku von aus den 70ern, wie wenig super. Autos da sind irgendwie.
Ja, da überhaupt einfach dieses Lebensgefühl, und das halt, das kommt nie wieder im Fernsehen, weil das kein Mensch mehr sehen will. Das liegt in irgendwelchen Archiven, da ist ein Copyright drauf, und dann.
Und es gibt aber trotzdem Zehntausende von Leuten, die es halt sich trotzdem anschauen, richtig, weil sie genau darauf Bock haben.
Finde ich halt auch sehr tragisch. Ich bin ja im Osten groß geworden, und das ist halt auch so ein Schwerpunkt bei mir im Blog, irgendwie so DDR-Geschichte, und was da in den Archiven liegen muss, was kein Mensch mehr gucken wird, und es liegt da und vergammelt da. Und wenn dann wirklich mal irgendwie so ein Fetzen auf YouTube auftaucht, kloppen sie alle regelrecht drum, ja.
Ja, guckt mehr Dokus.
Genau. Ladet mehr Dokus auf YouTube.
Ja, genau.
Da muss man auch erstmal rankommen. Also ich meine,
ja, natürlich, klar. Weil, wie gesagt, fest verschlossenen Archiven irgendwo. Aber super, wenn es Leute gibt, die trotzdem irgendwie mal erwischen und dann hochladen. Auch wenn es manchmal nur für 14 Tage ist.
Immerhin.
Ja, wenn man dann die Zeit hat, kurz zu sehen, hat man auch die Zeit zu laden, und wenn nicht, muss man es wieder irgendwie spreaden.
Ja, Zeit haben ist ja auch so eine Sache. Erlebnispädagogik machst du auch. Ich habe das mal irgendwie vor 2 Jahren, glaube ich, bei dir, da hast du so eine, was war es, eine Kanu-Reise oder irgendwie so eine?
Floßtour.
Floßtour.
Kanu oder Floß, ja. Also macht das nicht professionell. Also es gibt ja auch durchaus die Weiterbildungsmöglichkeit auf Erlebnispädagogik. Aber ich habe einen ehemaligen Kollegen und einen recht guten Freund, der sich darauf spezialisiert hat als Freiberufler. Und mit dem mache ich unregelmäßig, aber doch stetig irgendwie Ausflugsreisen mit Jugendlichen. Und das passiert dann meist auf Wasser mit dem Kanu oder mit dem Floß. Und da der Option, dass das Floß vorher selber gebaut werden muss von den Jugendlichen, kriegen von uns eine Anleitung und das Material, dann setzen wir uns hin und die müssen das bauen. Wir leiten an. Ja. Und wenn sie damit dann absaufen, ist halt auch so ein pädagogischer Grundsatz von mir, zu sagen, Konsequenzen aus dem eigenen Handeln tragen lernen. Und wenn du irgendein Seil nicht richtig verknotet hast, dann bist du halt am Eimer oder im Wasser viel mehr. Und das haben wir die letzten Jahre immer regelmäßig gemacht, unter auch relativ spannenden Aspekten, wie zum Beispiel, dass wir halt mit 10 Kids losfahren.
Und nur 9 kommen durch.
6. Nein, aber dann hat jeder der Kids, kriegt am Tag Verpflegungsgeld von 1 Euro. Macht am Tag für die Gruppe 10 Euro plus 2 Betreuer, macht 12 Euro. Und für diese 12 Euro müssen sie am Tag 4 Essen irgendwie auf den Tisch kriegen. Was unmöglich ist, geht nicht. Also müssen sie halt losgehen und müssen ihre Arbeit im Tausch gegen was zu essen anbieten. Auf Bauernhöfen, bei Familien, in Ghettos, wie auch immer. Und die gehen dann halt da überall hin, klingeln und sagen, ja hallo, wir machen eine Jugendreise, Erlebnispädagogik, bla bla bla. Hier ist die Nummer vom Betreuer, und wir hätten gern was zu essen, weil wir sonst nichts haben und wir würden dafür arbeiten. Und das ist unheimlich spannend. Also wir haben das immer gemacht auf Müggelspree, so Nord... Ja, einfach südlich von Berlin Richtung Polen runter mit Floß und Kanus, und da ist die Infrastruktur ist halt nicht so wirklich ausgebaut. sehr ländlich vieles und da rennen die dann halt durch die Dörfer und fragen, ob sie was zu essen haben können, wenn sie arbeiten dürfen, müssen, wollen. Und faszinierend daran ist, dass immer viel Essen da ist, ganz, ganz viel Essen da ist und die Kids nie arbeiten mussten.
Also das geht, läuft total gut.
Wie die mussten nicht arbeiten?
Die mussten, also die gehen halt hin und sagen, wir würden arbeiten und dann sagen alle, nee, braucht ihr nicht, ihr seid ja Jugendliche und ihr macht eine gute Sache und ihr macht keinen Blödsinn und malt keine Wände an. Hier habt ihr aber zu essen.
Also du ziehst Bettlerkinder heran, Vagabunden.
Naja, die kommen auf jeden Fall 14 Tage zurecht, ohne zu arbeiten. Das ist doch super. Ja. Und werden trotzdem satt.
Und die lernen bei dir den Mut, von zu Hause wegzulaufen.
Nein. Ja. Nee, ich glaube, dass das für viele wirklich eine Lebenserfahrung ist, weil da, wo ich sonst, also wo die sonst herkommen, ist halt immer alle da. Der Kühlschrank ist immer voll, die Wanne ist immer warm. Und da ist halt so, dass sie merken, dass sie für Essen nur vertun müssen.
Und gleichzeitig auch die Erfahrung wahrscheinlich, dass es irgendwie sowas wie Solidarität unter Menschen gibt.
Das war nach dem, wir haben das schon 6-7 Jahre her, als wir das erste Mal gemacht haben und die erste Erkenntnis von vieler der Kids war, an den dicken, fetten, teuren Häusern brauchen wir ja nicht klingeln, die geben uns nichts, lass uns lieber bei den alten Omas sehen. Und ja. Das ist so ein Überfluss, die bringen so viel Essen an, das schafft kein Mensch. Also das ist wirklich faszinierend und für die halt auch faszinierend zu sehen, so jetzt habe ich hier Nudeln und ich habe jetzt hier eine Jagdwurst und Ketchup, wie kriegt denn das jetzt warm? Dann machst du dir ein Feuer an und dann nimmst du dir den Topf und dann machst du da Wasser drin. Also die einfachsten Dinge, die viele
eigentlich kennen. Wie alt sind die? Wie?
Die waren, also ich habe 2 Jahre das jetzt nicht gemacht, die waren damals immer von 16 bis 19 so in dem Dreh. Also schon irgendwie selbstständig, aber da sind halt Kids bei, die haben nie in ihrem Leben Kartoffeln geschält. Man mag es nicht loben, aber das ist wirklich wahr.
Und so Gruppendynamik kommen ja miteinander klar. Wahrscheinlich ersten Tag versuchen sie noch irgendeinen zu mobben, dann merken sie, dass das derjenige ist, der das Feuerzeug hat. Und
ist total unterschiedlich. Also mein Ansatz, mein pädagogischer Ansatz und auch der von meinem Freund, Kollegen da ist, dass wir uns so gut wie möglich raushalten. Also wenn die mit dem Floß fahren, fahren wir mit dem Kanu. Weil wir halt schon wollen, dass sich diese Gruppe irgendwie dynamisch entwickeln kann. Und du hast halt von hippiehafter Liebe und Kekswichsen im Kreis bis zu auf die Fresse alle dabei. Also das ist schon faszinierend, was so passieren kann. Also geht auch schon mal nach hinten los. Wir haben dann irgendwie ein Jahr gehabt, da sind sie an einem Bauernhof und der hat halt nichts zu essen und hat gesagt, na, wenn ihr mir jetzt hier 12 Euro hier lasst, gebe ich euch einen Huhn und gebe euch ein paar Kilo Gemüse. Dann haben die gesagt, ja, machen wir. Und dann hat der denen aber einen Huhn gegeben. Und nicht eins aus der Tiefkultur, sondern eins mit Kopf und Beine und Flügel dran. So, und dann kamen die mit dem Huhn an und das flatterte noch und lebte noch ganz freudig und war aber allen klar, das können wir so nicht essen. Und dann geht das halt los. Da muss jetzt der Kopf ab. Ja, da muss der Kopf ab. Und dann muss die Gruppe halt entscheiden, wer tut sich da was an. Kopf ab, dann muss ja die Federn müssen runter, das Ding muss ausgenommen werden. Ich habe gesagt, ich koche das, wenn ihr den Rest macht. So, und dann hat man sich irgendwie arrangiert.
Und das hat geklappt, ja.
Ja, da gab es erst, weil ich esse das nicht, das lebt ja noch. Ich habe dem gerade einen Namen eben, das Huhn heißt jetzt Susanne. So, oh, du kannst einem Huhn nicht einen Namen, psychologisch, bist du verrückt und so. Und dann, nee, das will ich nicht essen, das lebt ja noch. Und dann im Endeffekt haben wir aber trotzdem alle mit dir essen.
Also dann tot war
ja.
Und kross.
Ja, und der Bauer hat sich richtig gefreut, weil das Ding war so steinalt, diese Scheiße. War so hart, alle, der hat stundenlang gekocht und komplett so Leder, das Vieh. Ja, aber das sind halt so sehr, sehr spannende erlebnispädagogische Touren. Und das ein Jahr mit dem Fahrrad gemacht, dann ein Jahr mit dem Floß und dann noch ein paar Mal mit dem Kanu.
Und dein Kumpel hat auch, der macht hauptberufliche Erlebnispädagogik?
Der ist Freiberufler und hat irgendwie einen Hof bei Barut und macht Pädagogik mit Eseln. Ja, hat sich 2 Esel gekauft, Zwergesel, die verdammt groß sind für diesen Namen. Also die haben, ich sag dann so Stammhöhe und Musik. Auf jeden Fall sind das auserwachsene Esel und die sind alle andere als zwergig und die sind halt sehr eigen. Und mit denen macht er halt auch für Jugendämter und auch für offizielle Stellen pädagogische Angebote.
Ja. Mit mal einen Maya in Guatemala, der uns durch den Urwald geführt hat, so richtig mit Machete und Maultieren, der meinte, dass das Pferd, das kannst du schlagen, mit dem Esel musst du verhandeln. Und diese Maultiere waren auch dementsprechend, aber das ist schon das Ding, oder?
Na, der hatte, kann mich erinnern, sein erster Fall, das ist ja halt schon so, du kommst da an auf dem Dorf und sagst, ich mache jetzt hier Hilfen zur Erziehung und ich mache was mit Eseln. Da sagen die natürlich schon auf dem Abend, hä, Esel? Er hat aber einen krassen Fall gekriegt, irgendwie so einen 17-jährigen Neonazi und ist halt mit dem
Neonazi. Der hat zu den anderen Eseln.
Ja, genau. Aber der hat ihm halt einfach beigebracht, dass er nicht der Herrscher über alle ist, sondern dass der Esel bestimmt, was er will und was er nicht will. Und die haben manchmal 4-5 Stunden irgendwo im Wald verbracht. Und er hat
weil schnell der Esel irgendwie keinen Bock mehr.
Ja, wenn er halt zu sehr am Esel gezogen hat, hat der Esel gesagt, leck mich am Arsch, ich bleib jetzt hier stehen. Und da musste man halt schon gucken, musste man Kompromisse finden auf dem Weg, dass der Esel irgendwie weitergeht. Ja.
Und das ist dann die Abstraktion, das ist die Idee dahinter oder hinter so einer Pädagogik, das ist nicht ein Mensch, mit dem ich klarkommen muss, sondern jetzt ein Tier und dann, oder?
Also ich weiß nicht, du musst ja, wenn du irgendwie so Angebote machst, musst du ja auch pädagogische Ziele irgendwie haben und auch so ein Stilmittel und musst das ja auch irgendwie konzeptionell irgendwie verarbeiten können. Ich weiß nicht genau, was er dabei gemacht hat, aber ich glaube, dass er sich da schon was bei denkt und dass das auch bei denen fruchtet, klar.
Erlebnispädagogik mit Esel. So, klingt so ein bisschen wie die Sparvariante von mit Delfinen.
Das dachte ich auch gerade an, aber.
Ja, eine Pädagogik mit Tieren ist ja so der heiße Scheiß irgendwie im Moment. Also kannst du auch mit Truthähnen machen. Habe ich letztens auch irgendwo gelesen.
Aber keinen Namen geben.
Wenn sie nachher kochen willst, eher nicht.
Nee. Tiere gehen ja auch im Netz ganz gut.
Ich hatte vor 14 Tagen, schrieb mir irgendwie so ein Online-Medium, keine Ahnung, was es war. Die suchen die Superblocks 2012 und ich sei nominiert in der Kategorie Tiere.
Super.
Danke. Ich hatte überlegt, meine Domain zu löschen.
Das sind immer die Besten, diese ganzen PR-Anschreiber, die bei Netzpolitik, die mit, ja, sie sind ja ein Fachblock für Reifen, für Winterreifen, ja. Können wir bei Ihnen einen Artikel platzieren. Content, ja.
Wir schreiben Ihnen einen Artikel über Winterreifen. Einfach. Ich verstehe nicht, warum Markus das nicht gemacht hat. Einfach so mittendrin, einfach mal so ein Reifen.
Ja. Ja, ich habe ja auch hin und wieder Tiere, aber es ist ja nicht nur, der Fokus ist ja nicht nur auf Tiere.
Der Tierblogger Ronny Krag.
Genau. Und ich hatte mich dann beschwert bei Twitter und die hatten das prompt aufgenommen und meinten, sie hätten sie mich jetzt in die Kategorie Lifestyle gesetzt. Und da war ich noch mehr enttäuscht.
Lifestyle. Welche Kategorie hätte dir denn geschmeckt?
Kultur passt eigentlich hinzu, finde ich. Also, was ist irgendwie alles Musik, visuelle Sachen, ein bisschen Kunst. Ja, und Kultur passt wirklich am besten.
Ach, da gibt es ja so Kategorien. Wie hieß diese eine? Wikio gibt es ja nicht mehr. Die haben ja auch so Kategorien. Mhm. Wir sind Gesellschaft.
Ja. Aber ich finde, die sind relativ gut sortiert. Ja. Also das ist so, wie so Rankings immer so eine Sache sind, aber zumindest ihre Kategorien haben sie ganz gut sortiert und ich bin Nummer 1 in Brandenburg.
Aber nochmal mit diesem, also ich erinnere mich da nur dunkel dran, diese Flohstour, die hast du dann auch irgendwie mal verblockt, ne?
Ja, so tagebuchmäßig, also so wie so ein Weblog ja auch mal gedacht war, also nicht vor Ort, weil die Bandbreite da wirklich unter aller Kanone ist. Ja. Weil was noch ganz spannend ist, dass das wirklich ein Gebiet ist, ein Naturschutzgebiet, was Urwaldcharakter hat. Also da gibt es halt wirklich Wälder, durch die es 200 Jahre kein Mensch gelaufen. Und dementsprechend habe ich das im Nachhinein, habe mir da hin und wieder so ein paar Notizen gemacht, auf Papier tatsächlich, und habe die dann ein paar Tage später dann auch verblockt. Ja, so Tag 1 bis 2, Tag 3 bis 4, so eine Sache.
Das fand ich ganz interessant.
Das kam, glaube ich, auch ganz gut an damals.
Und die Kids, wie fanden die das, dass sie dann...
Es ist unterschiedlich.
Viele Kategorie 1 Block Brandenburg.
Damals war ich ja noch, da war ja noch, ich habe es noch keine Kategorien, als ich mit dir blockt habe, da war das mir alles noch egal. Aber also für die ist halt, glaube ich, ganz wichtig, was die mitnehmen, dass man halt eine Woche leben kann ohne Kühlschrank und ohne Herd und ohne Fernseher und mit Mückenplage. Wir waren vor 3 Jahren nach einem extremen Hochwasser an der Oder unterwegs und da ist halt links und rechts nur Brachland, weil das halt nur Wiesen sind, die dafür da sind, die Oder aufzufangen, wenn die übergelaufen ist. Und da hast du nachts dann geatmet und hast Mückenschwärme eingeatmet. Also das war schon krass. Ja. Und da sind die halt nachts um 3:30 aufgestanden und haben gesagt, wir wollen weiterfahren, weil auf der Oder selber auf Wasser sind keine Mücken, halt nur so links und rechts davon. Ja,
ja, schön. Ich denke, das war doch jetzt echt ein sehr interessantes Porträt an vielen interessanten Themen.
Genau, wir hatten das Thema Twitter noch nicht, hatten wir vorher mal überlegt.
Ja, Twitter. Ich war ja so, ich fand es halt interessant, dass du so viele Follower hast und selber so wenig Leuten folgst.
Was ja nicht so außergewöhnlich ist, glaube ich. Also zumindest wenn den Leuten, den ich folge, wenn ich da so rufgucke, ist das bei den meisten ähnlich. Glaube ich.
Ja, mehr die auffälligen Accounts sind ja die mehr die mehr Leuten folgen.
Also alles ab 5.000 wird total suspekt. Wenn Leute über 5.000 Leuten folgen und 5.000 Follower haben, weißt du, dass die das nicht machen, weil sie einen lustigen Twitter-Account haben wollen, sondern weil sie irgendwelchen PR-Selbstdarstellungsmüll irgendwie
von das funktioniert nicht. Ne? Ich habe ja mal in der PR gearbeitet und da ging es dann auch hauptsächlich darum, viele Follower zu haben. Aber das ganze Ding ist null aufgegangen. Das ging zwar dann mit so Methoden, ich klicke den einen an, der folgt mir nicht, dann gehe ich weg und versuche einen anderen zu folgen und so. Also das jetzt nicht mit Bots das zu machen, sondern händisch. Aber du hast halt überhaupt keine Netzwerke, die irgendwas, ich meine, der Sinn davon ist ja, dass das weiterverbreitet wird, dass irgendwie was passiert. Und da passiert einfach nichts. Dann hast du zwar 1000 Follower, aber trotzdem, die machen halt nichts. Link, ja. Die machen halt nichts, weil es halt alles Bots sind.
Die haben dich auch wieder gemutet, sind auch Bots.
Ja, es hat, also bei mir ist halt so, ich folge halt Leuten, die irgendwie viele tausend Follower haben, aber eben halt auch mitunter, also gerade irgendwie Jugendlichen aus Süddeutschland, die halt 100 Follower haben, die halt einfach über ihr Leben schreiben. Und das schafft natürlich immer ein Bild von der Person. Inwiefern das echt ist oder nur virtuell, will ich gar nicht drüber nachdenken, aber das gibt dir halt irgendwie ein Bild davon mit. Und das finde ich halt unheimlich spannend, wenn man sich da einen bunten Salat draus macht. Also wie gesagt, ich habe halt Riesen-Accounts, den ich irgendwie hinterher eier und hat aber auch ganz kleine Leute und das finde ich unheimlich spannend, weil es mir halt schon darum geht, auch an der ihrer Denke teilzunehmen. Nicht am Leben, das ist so hochgegriffen. Viele Leute denken ja immer, und wenn ich da jetzt auf Twitter und dann lese ich das, dann muss das 100% wahr sein und dann macht er das bestimmt auch gerade so, was hin und wieder auch zu Problemen führen kann, wie ich selber schon gemerkt habe. Aber wenn man da so ein bisschen Abstand hat und so ein bisschen ja, das Bewusstsein darüber hat, dann ist das entspannt. Ich habe das mal gehabt, ich irgendwann nachmittags um 14 Uhr mal in der Woche geschrieben, ich habe einen in der Laterne, rabimmel, rabammel, rabum. So. Und dann kamen Leute auf mich und gesagt, du kannst doch nicht Dienstagnachmittag um 14 Uhr besoffen sein. Also unabhängig davon, dass ich das natürlich hätte sein können, war das schlichtweg ein Spruch, der irgendwie da drin sollte, der irgendwie so ein Wortspiel, Höllenaktion, ja. Manche fanden das gut und andere kamen an und haben sich ganz tolle Sorgen um mich gemacht. Das fand ich befremdlich.
Ja, aber ich finde, es gibt unglaublich lustige Leute auf Twitter. Vielleicht sind die auch sonst gar nicht so lustig, sondern nur auf Twitter. Man weiß es ja nicht.
Ich will es auch gar nicht wissen. Das ist halt das Ding. Viele kommen und sagen, ja, wir sind auf Twitter, wir müssen uns unbedingt mal sehen. Und es gibt durchaus welche, wo ich sage, ja, müssen wir. Aber bei den meisten, ich will das ja nicht. Ich will halt nur die lustigen Sachen von dem auf Twitter haben. Und vielleicht hat der ja privaten Stock im Arsch und sonst ja nichts zu erzählen. Dann aber in dem Moment ja keine Rolle für mich spielt, weil ich dem auf Twitter deshalb folge, weil er das macht, was er da macht.
Klar. Wobei ich finde, dass Twitter so eine Möglichkeit gibt, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen du vielleicht sonst nicht auch so wurde. Ich kenne Leute, mit denen ich nur auf Twitter direkt Messages schicke und sonst irgendwie nie. Ich habe keine E-Mail, kein nix von. Also das gibt's ja auch.
Twitter hat mich unheimlich tolerant gemacht, weil ich mir Sachen von Leuten durchlese, wo ich vor 5 Jahren gesagt habe, erzähl mir nicht so einen Scheiß, das will ich gar nicht hören. Und heute halte ich es aus. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Wie ich vorhin gesagt habe, das sind halt Sachen, die ich im Blog gar nicht haben will, die Auseinandersetzung zu bestimmten Themen und so. Und ich lese halt Sachen, wo ich denke, riesiger Bullshit, aber nehme das halt hin, weil ich halt denke, naja, irgendwie wird er sich ja was dabei gedacht haben.
Ja, vor allem, glaube ich, Twitter im Gegensatz zu, weiß nicht, wenn man jetzt im normalen Leben irgendwie rumrennt, bei Twitter siehst du immer direkt, wie das nach unten durchwandert und dann weg ist. Was vielleicht bei irgendeiner Sache, die dich im normalen Leben aufregt, eigentlich genauso ist, dass das am nächsten Tag vorbei ist.
Stimmt.
Aber du siehst das nicht so schnell. Also du merkst einfach nicht so schnell, was haben die Leute schon für eine Scheiße getwittert? Was wird jede Sekunde für eine Scheiße getwittert? Geht alles nach unten und steht immer eine neue Scheiße oben. Also steht immer was Neues um und du merkst, es geht alles immer irgendwie vorbei.
Ja, und man hat die Hoffnung, dass er tatsächlich irgendwann weg ist. Also kennt man ja auch von sich selber so. Also was ich im Blog nie machen würde, ist so Tweets löschen, so Beiträge löschen. Auf Twitter mache ich das halt schon hin und wieder.
Ist mir, also manchmal haut man einfach aus einer Laune einen ganz schönen Scheiß raus.
Ja, bei mir sind es dann halt meist so offensichtliche Rechtschreibfehler oder ich habe Wörter vergessen oder so Kommas oder so.
Ja.
Aber ansonsten bin ich halt so, dass ich sage, in dem Moment wartet so. Und dann sollte das so sein. Aber bei mir ist halt gerade auf Twitter so, dass mir da, ich weiß zum Beispiel, dass meine Firma da mitunter irgendwie auf den Account geht, weil er nicht protected ist. Und da musst du halt schon so überlegen, was machst du und was machst du nicht. Und ich war vor ein paar Wochen auf einem Punk-Konzert, auf so einem Festival und dachte dann so, 6% Akku, besser kann es halt ja nicht sein. Weil wenn ich das Konzert noch begleitet hätte, hätte ich vielleicht die nächste Woche nicht arbeiten gehen sollen.
Ja. Ja, aber das Fass mit jobgefährlich twittern, das machen wir, glaube ich, nicht mehr auf.
Nee, das reicht ja dann auch. Ist ja alles gesagt dazu.
Ronny,
vielen Dank.
Bitte gern. War mir eine Freude.
Ja, uns auch. Wir auch.
Ja. Und als jetzt, genau, ich sag das jetzt einfach ohne die Stimme. Normalerweise haben wir immer am Ende des Podcasts ein Lied. Das habe ich damals gemacht. Das ist die Internationale in anderer Version. Aber heute machen wir was von dir.
Das ist gut. In der richtigen Version.
Wie du willst. Du entscheidest gleich.
Wenn du einen Remix davon. Ich soll entscheiden, was ihr jetzt spielt.
Du machst gleich irgendwie, du schneidest gleich noch am Ende hier die Mucke dran.
Okay, das kriege ich hin.
Und wir sagen, und hiermit zurück ins Internet.
Okay. Tschö.
Tschö.
Ciao.